Es geht los, Devinio erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Zepter dazu, auch wenn's viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht,
das weiß nur der liebe Gott.
Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten Worts und herzlich willkommen zu Devinio Talks.
Mich auch Schnucki nennen, ist mir vollkommen egal.
Ich höre weißt du, das Gute ist, das habe ich jetzt schon mitgeschnitten, das heißt, alle wissen, dass du willst, dass ich dich Schnucki nenne.
Ja, wird gleich die Vorlieben auch geklärt, ist doch geil.
Ja, ihr Lieben, das habt ihr gerade, so ist es doch mal eine gute Art, einen Podcast zu starten, weil ich gerade zu Mpox gesagt habe, in der persönlichen Anrede und es irgendwie ein bisschen grotesk fand, aber das war, ich habe, glaube ich, Mpox noch nie wir kennen es jetzt echt schon lange, ne? Wir haben in der WoW-Nacht schon irgendwie zusammen moderiert, noch nie anders genannt als Mpox, obwohl ich seinen richtigen Namen zumindest kenne. Warum ist das so? Ist lustig eigentlich, ne? Sagt ja auch keiner zu mir Stevinio eigentlich. Alle sagen Steve oder Arschloch. Ja,
du bist so als einziger die Pox-Fraktion, also ja, ohne das M davor. Ne? Habe ich mich auch so dran gewöhnt. Aber es gibt viele, mit denen ich auch ganz viel privat zu tun habe. Die haben es dann aber irgendwann abgelegt, wenn man sich so 3, 4, 5 Mal dann richtig gesehen hat und vielleicht auch komplette Tage miteinander verbracht hat, dann ist es dann doch irgendwie weird, gerade vor anderen Leuten, dass sie dann doch den eigentlichen Namen verwenden.
Aber es ist spannend, was aus dem Kopf passiert, weißt du? Du hast so, ich hab halt Freunde, das wirst du genauso haben, so ein Grognack oder so, die kenne ich, keine Ahnung, 10, 15 Jahre, aber nur virtuell. Wir haben uns noch nicht einmal getroffen. Und Grognack ist wirklich jemand, wo ich sagen würde, zum Beispiel, das ist ein guter Freund. Ist halt immer so eine Definitionssache, ne? Wo ist jemand, den du noch nie in deinem Leben getroffen hast? Kann das ein richtiger Freund sein? Das ist spannend. Und auch dieses irgendwie, ich habe noch nie zu dem irgendwie seinen richtigen Namen benutzt. Ich sage halt Grognack zu dem. Und das Spannende ist, genau das, was du gesagt hast, in dem Moment, wo man diese Internet-virtuelle Freundschaftsbarriere durchbricht, in dem Moment, wo man sich trifft, da passiert dann irgendwas. Und dann mag man dann auch nicht mehr den Nick benutzen, sondern dann nimmt man den Vornamen. Das ist eigentlich spannend, definitiv, oder?
Obwohl am Anfang der Nick noch irgendwie präsent ist. Ich habe ja auch super aktiv WoW gespielt und da haben wir uns mal nach langer, langer Zeit, wir haben irgendwie, keine Ahnung, dann 2 Jahre wirklich jeden Tag geradet und so weiter und waren immer auf dem TS zusammen und so weiter. Und dann hießen die Leute dann Dual Bytes oder Spacer oder, keine Ahnung, Kilgore und Morok und so weiter. Ja, und wir haben es dann irgendwann mal so geschissen gekriegt, dass wir uns alle mal getroffen haben. Ja, und da sind wir alle aus überall von Deutschland dann zu den Spacers gefahren. Das waren nämlich 2 Brüder, Jens und Jörg, ich weiß es noch wie heute. Und da war ganz am Anfang auch komisch so, na Ioma, alles klar, hi Duel, alles klar und Spacer und so weiter. Ne? Und dann irgendwann haben wir uns halt selber so dabei beobachtet, was machen wir hier eigentlich? Wir haben jetzt nochmal den Namen, wir sind jetzt irgendwie in der realen Welt, lass das mal irgendwie ablegen, aber so ganz automatisch und plötzlich hieß dann jeder nur noch Jens und Jörg und das hast du nicht gesehen. Also wirklich schon komisch.
Ja.
Aber im TS ist das nie Thema. Also da waren die immer, keine Ahnung, hab ich nie.
Waren die denn nach diesem Treffen auch wieder beim Nick oder ist man da bei der persönlichen Sache geblieben?
Wahrscheinlich schon. Tatsächlich wieder beim Nick.
Ja, lustig. Das
heißt, ja, genau. Sobald man wieder auf dem TS gehangen hat, haben wir danach natürlich auch nach wie vor gemacht. War es dann wieder, yo, Duel, ja, Ioma, ja,
Morok. Lustig, ne? So das weiter, ist echt ja. so eine, ja.
Ja, WoW hat es, glaube ich, nochmal ganz anders abgeholt. Also das war ja wirklich ganz krank, dass ich heute noch weiß, wie die Charaktere von denen, mit denen ich damals zusammengespielt habe, ausgesehen haben, was für eine Haarfarbe die hatten und so weiter. Die hast du ja tatsächlich dann auch erkannt etc. Also irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Aber WoW ist sowieso irgendwie outstanding, ganz andere.
Ja, aber ich meine, das ist ja auch irgendwie, ich weiß, Normalsterbliche können es aber nicht nachvollziehen, aber irgendwie, wenn man so intensiv mit Leuten auch auf einer anderen Ebene irgendwie zu tun gehabt hat, dann sind die auch Teil seines Lebens und keine Ahnung, wenn du dich an deine Grundschulklasse erinnerst, weil du mit denen eine gute Zeit hattest, sagt ja auch keiner was, so, weißt du? Und ich finde das, keine Ahnung, dass du dich daran erinnern kannst, war wahrscheinlich einfach ein schöner Abschnitt in deinem Leben und wir neigen immer dazu, uns dann irgendwie dafür zu rechtfertigen, ne? Aber das ist halt, für uns Nerds ist es halt irgendwie, ja, eine schöne, gute Zeit mit netten Menschen irgendwie. Warum darf man das nicht zelebrieren? Das ist irgendwie wieder so ein
wahrscheinlich, ne? Weil es andere nicht verstehen, aber ich mache das auch noch meist nicht aus Scham, sondern einfach, weil ich keinen Bock habe, mich zu erklären.
Ja, ja.
Also das heißt, ich weiß sowieso, dass sie das nicht checken. Von daher, wenn ich sage, ja, damals Realschule und so weiter, die waren alle cool drauf, bla bla bla, ja, kenne ich, habe ich selber erlebt, kann ich nachvollziehen. Aber wenn ich sage, ich habe mit denen 4 Jahre lang jeden Tag ein Computerspiel gespielt, checken das die meisten aus meinem Bekanntenkreis tatsächlich nicht. Und deswegen wird es auch gar nicht zur Sprache gebracht. Aber ich für mich persönlich weiß definitiv, dass ich das auf jeden Fall mindestens auf einer Stufe mit meinen Schulbekannten und so weiter stelle. Tatsächlich. Also es war genau das Gleiche vom Emotionalen her. Richtig krass.
Ja, also gut, ich meine, wir sind ja nun gleichgesinnt, von daher kann ich das natürlich total nachvollziehen.
Wem erzähle ich das?
Richtig. Ne? Also ja gut, aber ne, für mich ist das auch so. Ne? Also es ist so total, eigentlich total krass, wenn man, also ich bin da total bei dir, Leuten das zu erklären, wenn ich das meiner Freundin erkläre, dann als ich der gesagt habe, ja, Gorgnag ist ein guter Freund von mir und ich unterhalte mich mit dem irgendwie mindestens 5-6 Mal die Woche und dem kann ich auch alles erzählen, weil ich weiß, wem soll das erzählen, so nach dem Motto. Und dieser Begriff Freundschaft ist halt spannend so, ne, dann in diesem Zusammenhang. Normalsterbliche können das halt nicht nachvollziehen, für die ist das halt albern so, ne, von daher, und ja, für uns, ich sag's einfach mal für uns, ist das halt was Besonderes irgendwie. Also man hat ja so ein paar Erinnerungen im Leben, die man mit sich trägt, irgendwie von schönen Dingen oder so. Und bei mir sind da auch einfach viele Erinnerungen bei, die rein virtuell passiert sind. Sei es irgendwie ein Illidan-Kill oder, keine Ahnung, die pinken Gnome waren eigentlich eine super Gilde, waren eine super, super Gemeinschaft, die ist natürlich am Ende dann auch irgendwie mit einem Knall und einem Krömer-Gott-Komplex irgendwie auseinandergegangen. Aber das, also diese ganzen Gildenerfahrungen und diese ganze WoW-Zeit irgendwie, jeder, der die erlebt hat und der da ähnliche schöne Erfahrungen macht, kann das total nachvollziehen. Aber Normalsterblichen das zu erklären,
ich frage mich, kann man immer, ob sparen. Das momentan immer noch stattfindet, ob es irgendein Spiel gibt, wo das aktuell ganz genau so ist oder ob das anders ist oder so, also so eine League of Legends Community oder eine, keine Ahnung.
In Fortnite zum Beispiel ist es schwierig, ne, weil man ja nie, also gut, es gibt Squads und so, weißt ja selber, aber in WoW hast du halt dieses große Miteinander, ne?
Ja, also zumindest bei Guild Wars 2 weiß ich, dass es da halt ähnliche Communities und Konstellationen gibt. Nur ist dieses ganze Community-Ding, wo man sich tatsächlich auch in einem Forum organisiert hat und zusammengestanden ist, die ganze Zeit, auch serverweit etc. Das habe ich heute halt nicht so beobachten können, ne? Was ich immer schade finde, weil es, finde ich, eine ganz coole Erfahrung ist, aber vielleicht kann das ja mal irgendwer als Feedback schreiben, ob es aktuell tatsächlich immer noch so einen starken Zusammenhalt gibt, der dann auch länger hält als 2 Monate oder so, ne? Wo man dann 2 Monate miteinander zockt und dann sagt so, jetzt ist doch gut, jetzt springe ich wieder zum nächsten Spiel oder keine Ahnung, jetzt ist es mir eigentlich egal und bricht
also
das dann wieder.
Also subjektiv, bei dem, was du gerade ausgeführt hast, würde ich jetzt sagen, dass man früher, weil das alles noch kleiner und persönlicher war, schon eine engere Bindung hatte als heute. Die ganze Gaming-Szene ist ja sehr, also gefühlt sehr viel unpersönlicher geworden, oder? Oder täusche ich mich gerade?
Ja, man muss sich, also habe ich zumindest als alter Mann,
WoW ist das beste Beispiel dafür, ne?
Einfach weniger Mühe geben. Ne? Also das heißt, wenn du dich damals, weiß nicht, auf Antoni das wie ein Arschloch benommen hast, dann warst du halt relativ auch schnell raus aus der ganzen Nummer und keiner wollte mehr was mit dir zu tun haben.
Ja, und dann musst du auf einen neuen Server neu anfangen. Das war nämlich das Geile, ja.
Ja, genau. Und das wollte halt niemand und deine Reputation, die war dir halt was wert und dementsprechend hast du dich verhalten, dementsprechend hast du dich auch eingebracht und hast halt Dinge gemacht, die halt nett waren, einfach um nett zu sein und auch einfach um netter Typ zu sein und da zu funktionieren in dieser Gemeinschaft, weil wenn alles nur Arschlöcher und Ego-Fucker sind, dann wird das wahrscheinlich nicht lange halten und das war halt diese Dynamik, die dann halt so nett war und woraus dann auch vieles entstanden ist, ne? Indem man halt anders mit Leuten umgegangen ist und nicht wie mit anonymen, weiß nicht, Einsen und Nullen, die dann einfach nur da rumrennen und die mir eigentlich egal sind, also die meisten dann, ne? Und das hat halt dazu geführt, dass WoW dann einen ganz anderen Stellenwert dann halt auch als Online-Game hatte. Auf jeden Fall sehr, sehr kurios und einzigartig und habe ich auch danach nie wieder gehabt.
Ich meine, WoW ist das beste Beispiel dafür irgendwie, ne? Für diese Entwicklung,
ja.
Ne?
Also ja, sehe ich ja mir selber, wenn ich jetzt mittlerweile so ein Add-on-Level, wenn Shadowlands jetzt kommt, das werde ich einfach bis Max-Level durchzocken, dann werde ich vielleicht nochmal, wenn hochkommt, eine Raid machen und dann war es das auch schon wieder für mich.
Ja, dito.
Ne? Mehrere Gründe, aber so zockt man das halt mittlerweile. Ja, weil das reicht dann auch irgendwie. Ne? Das spielen so viele Faktoren, glaube ich, ein, die das eben nicht mehr so machen wie früher. Unter anderem vielleicht einfach, dass sich die Mentalität der Spieler so ein bisschen geändert hat. Kann natürlich sein, ja.
Pox, ich habe ich verfolge dich ja sehr intensiv auf Twitter und ich gucke mir auch noch intensiver an, was du so auf YouTube machst und ich weiß deine, oder es ist generell so, dass ich deine Meinung sehr schätze, auch irgendwie was so Einschätzung, Beurteilung von Dingen angeht. Ich habe mal auf deinen Kanal, ich habe den gerade offen und ich komme mir immer so blöd vor, wenn ich sage, irgendwie der YouTube-Algorithmus ist kaputt. weil das immer so eine Verschwörungstheorie klingt, nach dem Motto irgendwie, ja, Krömer, du bist ja nur sauer, dass deine Videos jetzt gerade nicht mehr ankommen und versuchst jetzt wieder irgendwas zu finden, was das erklärt und so weiter. Du hast, ich weiß gar nicht, hast du mir erzählt oder, ich meine, du hast es auf Twitter geschrieben, dass bei dir generell die Views nach oben gegangen sind, also in der totalen, aber die neueren Videos halt nicht mehr so viele Views haben. Und wenn man sich deinen Kanal anguckt, dann ist das halt echt krass, finde ich, dass so, also es ist ja generell so, dass du viele verschiedene Bereiche irgendwie im YouTube-Technik-Bereich abdeckst oder immer mal wieder besuchst. Du bist nicht so bescheuert wie ich und machst irgendwie so viele Bereiche, die allerdings miteinander zu tun haben. Du bist ja schon irgendwie Technik, aber du streifst ja alles so ein bisschen irgendwie. Und manche Videos von dir haben unglaublich viele Views. Aber grundsätzlich haben, also ist es ja, merkt man ja schon in neueren Videos dass das Last of Us 2 Videos, ich habe es ja in meinem Podcast auch erzählt, wie absolut ich das nicht nachvollziehen kann, so wenig Views hat, wo du wirklich sehr, finde ich, nachvollziehbar irgendwie das Ganze resümierst, das Spiel.
Und das ist tatsächlich, glaube ich, dann auch themenbezogen. Wir hatten das auch mal vor längerer Zeit, da habe ich halt die ganzen Hardware-Geschichten gemacht und Melf hat zwischendurch mal ein recht gutes Days Gone-Video rausgehauen, ist auch halt ein Spiel, Open-World-Spiel, und das hat halt auch überhaupt nicht performt, das hatte auch unter 2000 Klicks.
Also du meinst, dass es nicht in diesem Fall am YouTube-Algorithmus liegt, weil ich finde das Video gut, ich verstehe halt nicht, also du hast halt, also es gibt halt, glaube ich, kein Video auf deinem Kanal vorher, was 2500 Views hat. Also selbst wenn es jetzt nicht...
Das war schon echt extremer Ausmaß. Ja, ich weiß auch nicht genau. Das war so eine Dynamik zwischen, vielleicht war es ein bisschen zu früh, weil die Leute es nicht geklickt haben, weil sie sich nicht spoilern lassen wollten. Ich habe tatsächlich einen Titel geschrieben, dass es ein spoilerbehaftetes Video ist. Auf der anderen Seite gab es auch sehr, sehr viele Videos zu dem Zeitpunkt zu diesem Thema. Das ist auch mal sehr schlecht bei YouTube, wenn du irgendwas machst, was gerade jeder macht, weil dann bist du halt in den vorgeschlagenen Videos halt eines von vielen, und wenn dein Thumbnail da nicht gerade komplett rausreißt, dann klickt es halt recht unwahrscheinlich irgendjemand, der dich nicht kennt. Und diese ganze Konstellation auch aus meinen Abonnenten, die mittlerweile andere Dinge klicken als Gaming und Gameplay, da sind die überhaupt nicht interessiert dran, hat dann dazu geführt, ganz, ganz viele Bausteine, dass es dann nicht funktioniert hat.
Also du meinst halt wirklich, es lag an dem Video und nicht an dem kaputten YouTube-Algorithmus?
Es kommt drauf an, also ich glaube auch, dass ich in bestimmten Bereichen halt weniger vorgeschlagen werde. Ich habe mir schon mal gesagt, ich glaube, dass es im Hintergrund wie so ein Schubladensystem gibt von YouTube und du steckst halt in einem oder mehrerer dieser Schubladen.
Das habe ich im letzten Podcast auch erzählt irgendwie. Und das ist nämlich das Beispiel, das hast du auch schon, sagst du schon seit 10 Jahren irgendwie oder seit längerer Zeit. Ich wollte das immer nur nicht verstehen. Das ist halt mein Problem.
Ich stecke immer noch in der Nintendo-Schublade. Das heißt, ich habe auch kleine Tricks entwickelt, dass wenn ich irgendwas mache, was gar nichts mit Nintendo zu tun habe, aber dann irgendwie ein Mario in Thumbnail packe oder in den Titel irgendwas, was auch nur mit Fans damit zu tun hat, performen meine Videos deutlich besser. Weil ich
das weiß, heißt, das Game-Sir-Ding zum Beispiel, ne?
Ja, zum Beispiel. Ne? Ja. Also das ist so eine Sache, die hat jetzt auch unmittelbar dann auch mit der Switch zu tun. Ne? War jetzt auch nicht so der Knaller von den Views, aber funktioniert dann auf jeden Fall besser. Tendenziell. Ne? Und so muss man das Ganze dann handhaben. Zum Beispiel diese 3D-Drucker-Geschichte, da gibt es halt nicht so viele. Und dann hat YouTube gesagt, hey, den nehmen wir, den packen wir in diese 3D-Drucker-Schublade und schlagen den vor. Und da hast du dann halt das große Glück, dass es da halt nicht so ganz viele Leute gibt, die halt das YouTube-Game sehr gut spielen. Sprich, die bei Thumbnails, bei Titeln haben das noch nicht so ganz raus. Und da hast du wenig Konkurrenz und kannst halt da glänzen, indem du da dann voranpreschst. Ne? Gerade diese Handwerkgeschichte beispielsweise, die ist auf YouTube mittlerweile sehr groß. Das heißt, da Fuß zu fassen, was du ja jetzt mit vielen Videos gemacht hast, ist auch wieder sehr schwer. Ne?
Weil ich habe gedacht, das ist eine gute Idee, weil keiner das so macht, wie ich es mache, weißt du? Ich habe halt gedacht, das ist ein gutes Konzept, irgendwie Sachen zu bauen von Leuten, die handwerklich oder Sachen vorzugeben oder zu versuchen, aus Sicht eines jemanden, der zwei linke Hände hat. Ich fand das Konzept eigentlich eine gute Idee, aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, dass mich da in dieser Masse von Handwerkern einfach nicht gefunden hat. Genau. Und von daher ist das total...
Wenn du dir so handwerkliche Videos auch anschaust, sind die immer nach einem ganz bestimmten Schema gemacht. Meistens sind das Leute, die tatsächlich sehr, sehr handwerklich geschickt sind.
Gut, genau.
Wo Leute einfach nur so tutorialmäßig sich die Dinge anschauen, um halt irgendwas zu wissen, Meistens sind da gar nicht so viele Kommentare drauf. Auch haben die meistens relativ wenig Abonnenten, aber die haben halt super viele Klicks, weil halt super viele Leute danach suchen. Wenn jetzt jemand wissen will, wie er ein Brett schleift oder wie er am besten irgendwas grundiert oder wetterfest macht, da kenne ich mich ja selber. Ich habe dann das Handy in der Hand, tippe das kurz ein, juckt mich überhaupt nicht, wer das gemacht hat. Ich gucke mir das dann an, will meine Infos haben. Es gibt dann ein bisschen durchs Video, wenn es irgendeine Labertasche ist, der mir am Anfang seine Lebensgeschichte erzählen will, geht zu dem Punkt, wo der mir halt zeigt, wie ich das verdammte Brett wetterfest bekomme. Hab meine Info und sehe diesen Menschen nie wieder. Ne?
Und das ist halt. Und genau deshalb hat wahrscheinlich mein Schatz auch nicht funktioniert, weil bei mir gab es das halt nicht. Ne?
Genau, das ist halt mehr Community-bezogen und zielt, glaube ich, auch viel mehr auf einen Unterhaltungswert ab und so weiter. Ne? Also das ist so eine ganz andere Geschichte. YouTube ist echt spannend, wie das so funktioniert. Also mein Elektroauto-Video hat, glaube ich, mittlerweile 300.000 Views.
Diese Peugeot, sowas. War das Renault, ne? Das war eine
Renault Zoe, ja, hatte ich da.
Das war wirklich interessant, das Video. Das habe ich auch sehr sehr interessiert geguckt damals.
Genau, ich weiß aber auch, warum das funktioniert hat. Das war so dieses so ein Hau-drauf-Video, nenne ich es mal. Ja, die kommen sehr, sehr gut an. Es gibt einen Test von Lou von Unbox Therapy. Der hat mal einen Test gemacht, wo ein Video, genau dasselbe Video, der hat es zweimal hochgeladen, mehr oder weniger, ne? Und hat ein Video genannt Buy the iPhone X und das andere hieß Don't Buy the iPhone X. Das ist eigentlich super pfiffig, weil du damit sehr, sehr viel sehr, sehr viel rausziehen kannst. Das Don't Buy the iPhone X hatte deutlich mehr Views und hat unglaublich viel besser performt als das Buy the iPhone X.
Weil das ist ähnlich wie mit meinem Star Wars Video, als ich irgendwie Episode 8 beerdigt habe. Das hat so unglaublich viele Views. Das heißt, wenn du irgendwas komplett niedermachst, das geht unglaublich gut auf YouTube, finde ich.
Genau, das ist eigentlich so witzig, dieses Thema, weil das war ja das Elektroauto-Video bei mir hieß Mein Problem mit Elektroautos. Ja,
ich habe es gerade vor mir liegen. 230.000 Views übrigens.
Oder so, ja, genau. Und das hat halt so eine Ader getroffen, wo ich dann Kalle und alle möglichen abgeholt habe, die so, yo, der hat auch ein Problem mit Elektroautos, das gucke ich mir jetzt an, was der Jung zu sagen hat. Ne? Und so. Und da gab es halt so ein bisschen Bashing. Und das Gute ist, du hast die Leute und du hast aber auch die Leute, die Elektroautos total töfte finden. Und dann sagen, was? Der hat ein Problem mit Elektroautos? Ja, das wollen wir uns mal angucken, weil da habe ich mit Sicherheit dann die Lösung für, der hat ja gar keine Ahnung.
Ne? Geil ist, dass dein Thumbnail halt einfach nur das Auto und ein kritischer Smiley ist. Weil du machst eigentlich sonst echt großartige Thumbnails, aber das ist wirklich von allen das schlechteste Thumbnail. Ja, ja. Aber damit hast du halt Karl angesprochen mit dem Thumbnail, ne?
Ja, das ist halt kurios, weil dieses Video ist halt auch aus dem Nichts entstanden. Ich habe mir das Ding halt privat geliehen, diesen Zoe. Ich wollte nie ein Video dazu machen. Und mir hat das dann während der Probefahrt, ging mir das so auf den Sack, dass diese scheiß Ladesäulen ständig belegt waren und dass da auch irgendwelche anderen Elektrofahrer dann drauf standen. Und ich habe erst angefangen, nur Fotos zu machen, ne, und hatte dann einfach nur Fotos, die ich einfach nur Kollegen per WhatsApp schicken wollte. Und dann hat meine Freundin gesagt, willst du nicht auch hier für YouTube mal so ein Video oder sowas dazu machen? Da sage ich, ich habe überhaupt gar keine Videoaufnahmen von dem Auto. Ja, dann fahr doch eben los. Da habe ich meine Kamera geschnappt, bin ins Gewerbegebiet hier gefahren, habe so zwei, drei Aufnahmen gemacht und danach ein Voice-Over quasi aus dem FF. Ich habe auch nichts geskriptet, irgendwie aufgeschrieben, wie ich das ja sonst mache. Und das hat dann ganz gut funktioniert.
Ne? War das damals schon so, als ich jetzt mal Interesse habe, ich würde gleich sowieso ganz gerne mit dir über E-Autos reden, aber Interesse halber, gab es damals schon diese, also hier im Norden gibt es halt diese Richtlinie, dass du diese E-Auto-Tanksäulen-Parkplätze, Parkplätze sind es ja nicht, Plätze, zwei Stunden belegen darfst, danach kriegst du ein Ticket.
Ja, klar. Gab's war auch das? So, interessiert niemanden. In Dortmund sind Parkplätze rar, ja, und da wird sich...
Ja, in Hamburg auch.
In Hamburg halt genauso auch. Wie sich auch auf die Behindertenparkplätze gestellt wird, also das ist das gleiche Problem.
Und, dann sind wir im Norden aber besser erzogen. Also weder die Parkplätze, ich meine, wir reden hier von Hamburg, ich arbeite wirklich Hamburg City, ne? Da gibt es überhaupt keine Parkplätze und die E-Auto-Parkplätze sind leer. Und aber auch die Behindertenparkplätze sind leer. Also komisch.
Nein. Nee, also da war, ich habe das dann wirklich fotografiert.
Waren ja, ich kann mich an das Video erinnern.
Was mich am meisten geärgert hat, war tatsächlich, dass E-Autos drauf standen, weil die müssten es eigentlich wissen. Weißt du, die haben dann gedacht, okay, das ist ein Privatparkplatz für Elektroautos und ich lade hier zwar nicht, aber dann stelle ich halt mein Ding da.
Aber das ist halt auch echt dreist, ne? Also ja, ich würde halt, keine Ahnung, dann habe ich halt 95 Akku nur, mache aber wenigstens, damit die Leute sich nicht abgefuckt fühlen, irgendwie die Ladesäule an. Aber es ist einfach nur darauf zu parken, das ist halt, also dreist, da geht es ja nicht. Müssen wir eigentlich abschleppen, solche Leute, ehrlich. Pox, lass mal ganz kurz darauf zurückkommen. Subjektiv für dich. hast du das Gefühl, dass der YouTube-Algorithmus kaputt ist oder wurde er nur geändert? Weil bei mir ist es echt so, ich sehe es auch an neueren Videos, dass teilweise die Views hin und her springen. Und das hatte ich noch nie. Dass ein Video von mir 1700 Views hat, so, und dann reload ich irgendwie 10 Minuten später und plötzlich hat es wieder 1500. Und das kenne ich in dieser Form überhaupt nicht.
Ja, das hat aber wenig mit dem Algorithmus zu tun, sondern eher, dass in der ersten Zeit YouTube ein anderes System hat, Views zu messen. Das heißt, es ist mehr oder weniger immer nur eine Wahrscheinlichkeitshochrechnung, sowas in der Art.
Also durch den neuen Algorithmus meinst du, ja?
Ja, damit das halt nicht gebottet werden kann, die sind so ein bisschen vorsichtig am Anfang, ne? Und rechnen dann am Anfang eher so hoch. Also es sind dann gar keine absoluten Klickzahlen, sondern die gucken sich so die Performance an und da wird dann durch irgendeine Formel errechnet, wie viele Views du jetzt theoretisch hättest. Deswegen sind die teilweise auch ein bisschen höher, aber nicht so oft. Eher sind sie dann geringer, als du sie beispielsweise im YouTube Studio oder sowas siehst. Und deswegen springt das am Anfang so gerade bei, ich sag einfach mal, geringeren Viewerzahlen. Ne? Also das heißt, wenn du jetzt so unter 10.000 bist, dann springen diese Zahlen. Aber das macht es schon relativ lang. Das war ja damals mit diesen berühmten 301 Views. Das kennst du
ja. Ja, das kenne ich auch noch, klar.
Genau, das haben sie ja irgendwann abgeschafft und dann haben sie aber eine neue Formel reingesetzt.
Aber ich merke das, also seit der letzten Algorithmus-Umstellung merke ich das extrem. Ja? Also irgendwas muss da sein. Head of Blood hat ja auch geschrieben, er fühlt sich gerade so lost, weil er auch massiv Viewer-Einbrüche hat. Wenn ich mir deinen Kanal angucke, wenn ich mir die letzten sechs Videos von dir angucke, im Vergleich zu dem, was du vorher hattest, ist da halt auch wirklich, also massiv. Also du hattest ja quasi mit jedem Video mindestens oder zumindest 10.000 Views so. Ja, und jetzt sind auch welche mit zwei.
Du musst dir immer so deine Videostrecken anschauen. Also bei mir war das zumindest so, wenn ich das Thema ändere, weil ich einfach keinen Bock mehr auf 3D-Druck zum Beispiel dann hatte, was Videocontent anging. Das ist halt klicktechnisch total dumm, aber ich kann mich halt da nicht dazu motivieren, einfach ein neues Video zu 3D-Druck zu machen, obwohl ich gar nichts zu erzählen habe. Meine Videos sind immer mehr oder weniger so kleine Stories, so versuche ich das zumindest aufzubauen. Und wenn ich da keine Lust mehr habe, dann mache ich halt das, wozu ich Bock habe. Und wenn ich dann halt eine Tastatur oder sowas teste, da haben die Leute genug von mittlerweile. Okay. Also das heißt, auf ganz YouTube gibt es halt mittlerweile so viele Leute, die so Tastaturen sich anschauen. Und
aber
so
Diggi, ganz ehrlich, also allein dein Video mit dem PS4-LED-Umbau gefühlt ist doch genau das, was auf YouTube funktioniert. Und das hast du ja auch irgendwie in anderen Videos schon gemacht. Irgendwie dieses mit der Festplatte austauschen bei der PS4 und das ging ja durch die Decke. Ja. Und das Joy-Con-Ding hat 6.000 Views. Also irgendwas muss sich auch bei dir irgendwie negativ...
Definitiv, da ist auch irgendwas nicht richtig. Ja, ich weiß nicht genau was, aber...
Ja, das ist ja genau das Problem, dass keiner genau weiß, was. Irgendwie alle haben oder viele haben Views-Einbrüche, beschweren sich auch darüber, aber keiner weiß genau was. Aber gut, du bist jetzt auch kein...
Ich habe ja auch mal selber einen Tweet gemacht, wo ich geschrieben habe, dass ich selbst merkwürdige Dinge vorgeschlagen bekomme. Ich weiß zum Beispiel nicht, warum YouTube seine Recommendations irgendwie damit verschwendet, alte Dinge anzuzeigen.
Alte Videos, das ist wirklich so.
Merkwürdig, dass du dann... Genau. Ich habe zum Beispiel aktuell, die Gute heißt Ellie Sherlock, das ist eine Sängerin und die macht zusammen mit einem Typen, der Gitarre spielt, ein Cover von Billie Jean. Sehr gutes Cover. Ja. Das habe ich mir, ich bin Michael Jackson-Fan, ich suche auch öfter mal nach Michael Jackson, nach alten Konzerten und so weiter und ziehe mir die auf YouTube rein. Mache ich sehr gerne und deswegen bekomme ich sowas vorgeschlagen. Erstmal, good job. Hat YouTube gut gemacht, weil ich dieses Video echt geil fand. Das Problem ist, dass dieses Video der verdammte Dämon ist und der verfolgt mich. Seit mit Sicherheit 6 Monaten habe ich immer wieder dieses Video in den Vorschlägen drin. Und ich klicke das dann nicht an. Ich sehe immer nur dieses Thumbnail und sage immer nur, ach, hi Ellie, du bist auch schon wieder da. und frage mich immer, warum. Ich habe das Video komplett gesehen. Es wird mir sogar mit diesem roten Streifen angezeigt, dass ich es komplett gesehen habe. Und es wird mir immer wieder vorgeschlagen. Und ich weiß nicht, warum. Ja? Das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe. Da hätte dann ein Video von irgendeiner anderen Sängerin stehen können, die Michael Jackson covert, da hätte ich doch dann auch drauf geklickt. Warum ist YouTube dann nicht so schlau und schlägt mir ein ähnliches Video vor? Warum immer dasselbe? Ja, und dann teilweise bekomme ich irgendwelche Reviews von MKBHD oder so angezeigt, der das Galaxy S7 reviewed. Ja, das ist so unglaublich uninteressant, das, wo ich niemals draufklicken würde. Und dann zeigen die mir irgendwelche alten Handy-Reviews an, von ganz alten Sachen, wo ich mich frage, wie landet das da in den Vorschlägen?
Also irgendwas ist da ja, auch wenn es so eine Kleinigkeit ist, da ja kaputt irgendwie. Ja, ich frage mich, warum sie das nicht fixen. Ich meine, es ist Google bzw. YouTube. Also irgendwas ist da ja komisch.
Ja, also ich finde persönlich, die sollten viel mehr mit den Likes arbeiten, ne? Also auch Sachen, die gut geliked werden, viel mehr mit aktuellen Dingen arbeiten. Ich glaube, die haben mittlerweile so einen Safe-Bet-Algorithmus da drin, der einfach sagt, okay, wir schlagen alte Sachen vor, weil die damals gut performt haben, also werden die auch heute geklickt und irgendwie sowas. Also dieser neue Content, der auf YouTube geschaufelt wird, ist sehr, sehr häufig entweder ja so Gossip-Dinger, die dann einfach nur von den ganzen Abonnenten geschaut werden, oder wenn was vorgeschlagen wird, ist es mittlerweile sehr viel aus dem Fernsehen. So irgendwie, keine Ahnung, Felix Lobrecht, neues Programm oder irgendwie sowas.
Ja, wird mir auch ständig vorgeschlagen. Ich habe mit dem Typ überhaupt nichts zu tun. Ich finde ihn halt super unlustig. Ich kriege ihn ständig vorgeschlagen.
Ja, irgendwie sowas halt. Also das heißt, du bekommst dann so Dinge vorgeschlagen, die halt so wenig YouTube sind, ne? Und wo du sagst, hey, so neue Talents hätte ich halt irgendwie viel mehr Bock drauf. Ich weiß zum Beispiel, einfach nur, weil ich mich selber damit beschäftige und selber auch danach suche, dass es im Technikbereich so unglaublich talentierte Leute gibt, die richtig, richtig guten Content machen, die sich einen abbrechen, die mega Equipment haben, die jeden Shot irgendwie da einen kleinen Kinofilm draus machen, und die performen auch scheiße, ne? Wo ich mir, das ist für mich immer so das Trost, Pflaster, ne? Wo ich mir denke, okay, ich gebe mir Mühe und so weiter, bin ich jetzt wirklich so schlecht, warum klicken die Leute das nicht und so weiter, und dann gucke ich auch mir die anderen an, die ähnlich oder noch mehr Mühe da in die Sache reinstecken und sage, okay, die performen auch scheiße, das liegt nicht an dir, das liegt hauptsächlich vielleicht irgendwie an der Mentalität, Masse, ne? an dem Algorithmus, an was auch immer, und wenn ich Bock drauf habe, mache ich einfach weiter, und da bin ich halt auf dem Standpunkt mittlerweile, dass ich das einfach durchziehe.
Ich frage mich irgendwie Leute, die das hauptberuflich machen, die davon leben irgendwie. Nee, das muss ich
vergessen. Also das würde ich niemals machen. Wäre auch viel zu viel Kopfkick für mich. Da hätte ich viel zu viel Kopfschmerzen. Ja, wenn du dann wirklich performen musst und dann da sitzt und dann vielleicht auch über deine Prinzipien so ein bisschen über Bord wirfst und dir dann sagst, ah, okay.
Bleibt dir gar nichts anderes übrig, wenn du das hauptberuflich machst wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Ja, eben. Und dann bist du dann halt in so einer Spirale und machst halt nur noch Drecke und dann... ja, und dann performst du wahrscheinlich immer noch scheiße und du bist unzufrieden und dir gibt das nichts und so weiter. Deswegen ist es ganz cool, wenn man einfach weitermacht und darauf hofft, dass die wenigen Leute, die dann gucken, dich dann halt entsprechend supporten. Ich will immer wenig rumweinen. Ich habe auch schon beispielsweise ganz kurz erzählt, ich habe auf meinem Community-Tab jede 6 Monate ungefähr weise ich einmal darauf hin, dass die Leute halt über Affiliate kaufen können und so weiter und mich dann mit nichts unterstützen. Ja, also das heißt, wenn sie sowieso was bei Amazon kaufen, hey, geh über meinen Affiliate-Link rein, kauf dir das Ding, was du willst, und ich bekomme dann einen kleinen Share davon, ist okay. Ist ja halt die simpelste Methode. Ich habe kein Patreon oder sowas aufgemacht, sondern weise da halt ab und zu mal drauf hin, und da gab es dann eine Aktion, wo Amazon für Studenten irgendwie, ich glaube, 6 oder 12 Monate gratis war, und du kriegst dann halt als Influencer bei Amazon oder als Partner 5 € für jede vermittelte Partnerschaft. Und ich habe darauf hingewiesen, oder ein Audible-Abo kriegst du 3 € für. und dieses Posting haben, glaube ich, über 20.000 Leute gelesen, ja. Und dann guckst du dann halt in deine Insights bei Amazon, was so bei rumgekommen ist. Und ich habe tatsächlich in der Zeit ein einziges Prime-Abo und ein Audible-Abo vermittelt. Das sind 8 € dann für dieses Posting.
Gib aber nicht alles auf einmal aus, Mpox, ne?
Ja, ja, genau. Und dann bin ich auch manchmal so da gehalten, so ein bisschen gehässig. Dann, ich hatte schon den Tweet quasi fertig, mich darüber aufzuregen oder da rumzuweinen, so nach dem Motto, hey Leute, es bleibt halt leider nicht immer der Lamborghini bei so einer Influencer-Geschichte hängen. Ja, so sieht die bittere Realität aus. Und das sieht dann halt ganz geil aus. Bei dem Amazon Affiliate-Ding hast du dann halt so einen Strich, der einfach nur so komplett gerade ist, auf 0. Und dann geht er so einmal hoch. Das sieht halt so mega traurig aus.
Ich kenne das. Ich kenne das so. Das ist genauso wie bei meinen T-Shirt-Verkäufen auf YouTube.
So, ja. Man hat sich dann verirrt, irgendein Ultra, der das Ding dann abgeschlossen hat oder so. Ne? Und das ist einfach nur sehr traurig.
Das ist halt so deprimierend, wenn du mit Chris irgendwie, also ich meine, ich habe ja nicht den Anspruch irgendwie, und ich brauche ja die Scheiße auch zum Glück nicht, aber es ist halt so, wenn du siehst, irgendwie so ein Knossi irgendwie nimmt für so ein Dödel-T-Shirt irgendwie 30 €, was irgendwie von der Qualität der Ferndiagnose nicht so hochwertig aussieht. Da ist vorne irgendwie so ein kleines Logo drauf gedruckt, nimmt 30 € dafür. Und was man so hört, so verkauft der unfassbar viel von seinem Merch. Und ich habe ja irgendwann, es gibt ja so eine Möglichkeit, Teespring irgendwie einzubinden in YouTube-Videos, und irgendwann habe ich das mal gemacht. Und genau das ist halt der Punkt irgendwie. Du guckst halt rein und du siehst halt so eine Nulllinie irgendwie. Erst der Patient ist tot und siehst du irgendwann mal so eins. So. Und dann hat irgendwie mal Sascha oder Michelle haben mal eine Lich King-Tasse da gekauft.
Ganz gruselig.
Ich meine, wir haben selbst damals irgendwie zur großen WoW-Szene, WoW-Nazi, haben wir nie T-Shirts verkauft. Ich hatte irgendwie eine Community, die immer gesagt hat, was soll ich mit dem Scheiß? Bin ich auch ein bisschen stolz drauf irgendwie. Ich verstehe das auch. Aber
wurde auch immer wieder gefragt wegen Merch und so weiter und habe mir das dann nicht angetan. Also ich habe das nicht gemacht bisher. Wie gesagt, ich habe diesen Tweet dann nie abgesendet, einfach weil ich dann auch nicht irgendwie, keine Ahnung, ich will mir dann auch nicht die Blöße geben, da irgendwie rumzuheulen. Ich will ja auch gar nicht heulen. Ich fand es tatsächlich einfach nur lustig in dem Augenblick. Na, aber dann, du darfst dich davon echt nicht fertig machen lassen. Ich weiß nicht, das ist halt so. Also die meisten, diese ganze Monetarisierungsgeschichte funktioniert tatsächlich bei den Großen sehr gut. Ne? Ja. Also das heißt, ein Montana Black, der sich ein Haus für mehrere Millionen kauft, eine Lamborghini in der Garage hat, den AMG in der Garage hat und sich Klamotten bei Farfetch für 4.000 Euro einfach mal so bestellt, die dann zu klein sind und dann wirft das weg, weil er keine Lust hat, es zurückzuschicken. Ja, dann dem werden dann halt die Donations mit 5 Euro da rausgehauen. Und ich würde sagen, warum? Warum hat man dann noch irgendwie die Motivation oder den Impuls, dann noch weiterhin diese Donations zu geben? Weil durch seine Partnerschaften und so weiter, der hat doch echt genug. Verstehe ich das nämlich so ganz, aber da muss ich auch nicht hintersteigen. Das ist einfach nur so Fantum. Damals die Leute, die haben halt Backstreet Boys gut gefunden und weiß ich nicht. Und keine Ahnung, Whitney Houston und so. Und haben denen halt alles gegeben und heute ist das halt Montana Black und Knossi.
Das Ding ist halt, so. ich find's halt total, dieses Thema ist halt so spannend, irgendwie dieses ganze Influencer oder, keine Ahnung, Streamer oder Content-Creator-Ding. Ich schlage immer mit den Ohren, wenn man hört, was die für Summen verdienen oder bekommen.
Ja, das ist heftig,
Wir haben ja, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber diese Vereinfacher-Sache irgendwie, wo ich jetzt gerade mitarbeite, wir versuchen da gerade auch ein bisschen Reichweite aufzubauen. Und da ich das ganze Online-Ding irgendwie so mehr oder weniger leite, es ist halt so, dass ich auch mir irgendwie viele Gedanken mache und auch vorgeschlagen habe, hey, lass uns doch irgendwie mit irgendwelchen Influencern oder Content-Creatern zusammenzuarbeiten. Das funktioniert einfach super gut und sagen wir mal, Werbung ist halt schwierig, ne? Also, keine Ahnung. Ich habe, weiß ich noch, als ich noch irgendwelche zahlungskräftigen Sponsoren hatte, habe ich alles probiert, von Facebook-Werbung, über YouTube-Werbung. Das hat alles irgendwie nicht funktioniert. Deshalb finde ich eigentlich diese Content-Creator- und Influencer-Sache eigentlich als Werbender relativ attraktiv. Und ich verfolge halt lange diesen Wilke Zierden. Ich weiß nicht, ob du den kennst von Instagram. Ist halt einfach so ein netter Ostfriese, so unheimlich sympathischer Typ. Auch noch irgendwie alter Alimania-Fan, lustig irgendwie, hätte ich auch nicht gedacht. Kannte mich daher und so. Also super netter Typ. Und ich habe einfach mal, der würde auch passen, weil der sehr viel mit seinem Verein da macht und Vereinfacher, ne? Ist ja eine Vereinsplattform und dann habe ich ihn einfach mal angerufen und habe gesagt, Wilke, pass mal auf, hast du Bock, einfach mit uns irgendwas zusammen zu machen irgendwie? Sei es, dass wir ein Video von dir sponsoren und so weiter. Und hätte auch Bock drauf gehabt.
Sind das die mit dem Weihnachtsmarkt irgendwo in Ostfriesland? Die haben da noch so einen eigenen Weihnachtsmarkt, sind das die?
Das weiß ich nicht.
Sind das nicht zwei, Wilke und
so? Wilke und Udo. Ja, Udo ist ja.
Ja, genau, dann kenne ich die doch.
Also ja, das ist also unglaublich sympathisch und nette Jungs und sehr bodenständig. Und wie dem auch sei, ich bin ein Riesenfan. Aber dann hat er mir mal gesagt, also ne, ich meine, der wird halt für mich auch nicht dann irgendwie, Steve, weil du es bist, irgendwie mache ich dir jetzt einen super Preis, sondern er sagt halt einfach, was sein Preis ist. So, für sowas. Und Alter, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ich habe es meiner Freundin erzählt, die hat gesagt, nein, das kann nicht wahr sein. Alter, ich werd Influencer und so. Wir reden hier von irgendwie einer kleinen Erwähnung in einem Video, wo er sagt, oder keine Ahnung, Sponsoring im Sinne von irgendwie, ja, wir gründen jetzt gerade, es hätte auch gepasst, weil die gerade irgendwie so einen Verein gründen da mit Udo zusammen. Hätte perfekt gepasst, habe ich gesagt, ja. Erwähnt uns doch mal irgendwie das Sponsoring, könnte so aussehen. Ihr erwähnt einfach, dass wir in Sachen Verein ja irgendwie die Plattform sind, so im Sinne von, guckt doch mal bei Vereinfacher vorbei, weil die können euch in allen juristischen Fragen helfen. Wenn ihr zum Anwalt geht, ist es viel teurer und in dem Portal kriegt ihr alle Spendenbescheinigung, yada yada. Und so, keine Ahnung, eine Minute oder so. Und dann sagt er, ja, das können wir machen, ist kein Ding, ich mache eigentlich nicht viel Werbung, so, das ist mein Preis. Ne? Und für sowas. Keine Ahnung. Ich meine, du machst selber Auftragsarbeiten in Videos. Ich weiß nicht, was jetzt dein Dings ist.
Ja, aber also bei Auftragsarbeiten rechne ich ja in Stunden ab. Also einfach ein ganz normaler Stundenlohn, der jetzt auch nicht mega ist, aber das ist okay. Ne? Also das, aber diese Influencer-Geschichte, die läuft halt dann mit Reichweite. Und es gibt so ein paar, je nachdem, was für eine Zielgruppe das ist, so ein ganz grober Richtwert ist ungefähr 30 Euro pro 1000 Klicks. Ne? Da kannst du ungefähr mit rechnen. Ne? Also das heißt, wenn nicht 300.000 Views, hast du dann irgendwie 9.000 Euro. So kannst du ungefähr, kannst du glaube ich, da rechnen bei so ganz simplen Geschichten. Du kommst natürlich nicht an die ganz großen ran. Bei so einem Montana Black oder so, das musst du ganz, ganz andere Zahlen aufrufen, um da zu funktionieren beziehungsweise da mitmachen zu können. Und vor allem nehmen die auch im Grunde nicht jeden. Ne? Also das heißt, da musst du schon extrem passen. Und die haben einfach mittlerweile den Luxus, sich das komplett auszusuchen, wen die da haben wollen, ne, und fertig. Ne, und ja. Die machen dann halt mehr über die Masse, keine Ahnung, wenn man sich so diesen Creator-Code-Geschichte anschaut, da ohne irgendwie großartig dafür Werbung zu machen, sind da Hunderttausende im Monat geflossen, ja, für eine Person. Da muss man sich dann
ich erinnere mich an die Statistik von Knossi während des Lockdowns, wie viel er nur über Abos bei Twitch und YouTube verdient hat.
Ja, ist halt krank, ne? Aber wie gesagt, das ist das Gleiche, als wenn sich irgendwelche, eine Altherrenmannschaft dann irgendwie in der Umkleidekabine darüber unterhält, halt, was Ronaldo verdient. Ne? Das sind halt einfach komplett andere Dimensionen. Würde ich mich auch niemals mit vergleichen, einfach weil das ein ganz anderes Ding ist. Das sind Superstars. Ne? Das sind halt die heutigen Helden der weiß nicht, 15- bis 30-Jährigen. Ne? Also das heißt, die sind die Öffentlichkeit. Ne? Also das muss man einfach so akzeptieren. Und da gibt es auch nicht sehr, sehr viele von. Aber die Summen sind halt ähnlich krass wie bei
auf der anderen Seite ist es halt die Frage, was wir uns dann auch gestellt haben. Lohnt es sich für uns, irgendwie so viel Geld auszugeben? Wir reden hier von einer fünfstelligen Summe. Für eine Minute erwähnt zu werden, und hat das dann diesen Impact? Also will man so viel Geld in die Hand nehmen dafür? Wir haben dann überlegt, nee, das machen wir lieber anders, dann machen wir lieber irgendwie Gewinnspiele und andere kleinere Sachen, wo man einfach das Gefühl hat, es bringt mehr. Ne? Also ja, was ist der Effekt davon?
Du musst durchrechnen, du musst einfach schauen, wenn du jetzt, keine Ahnung, ein Gaming-Headset hast und sagst, hey, ich habe ein Werbebudget von 10.000 Euro, was mache ich damit? Mache ich damit irgendwelche random Pre-Rolls vor irgendwelche YouTube-Videos? Mache ich damit Facebook-Werbung? Gehe ich auf Instagram, mache da Werbung? Mache ich eine Mischung aus allem? Oder setze ich halt auf ein Pferd, wo ich weiß, hey, der hat Leute, die ihm vertrauen, die zu ihm aufschauen und so weiter. Ich butter die kompletten 10.000 Werbebudget jetzt einfach in diesen Influencer, um mein Headset zu bewerben. Und der sagt dann, hey, das ist das geilste Headset der Welt. Und das bringt mir dann im Zweifelsfall deutlich mehr als alles andere.
Ist halt die Frage,
ne? Du bekommst halt doppelt und dreifach wieder zurück. Ne? Das ist halt so ein bisschen Research, was man da betreiben muss. Und das ist wie immer bei Werbung, dass du halt die Werbung clever platzieren muss. Und teilweise macht Influencer-Marketing deutlich mehr Sinn. Also ich mache ja Werbevideos und Fotos für Firmen, und diese Werbevideos und Fotos werden dann halt wiederum von Influencern genutzt, um für dieses Produkt zu werben. Ja? Ah. Und selbstverständlich kriegen diese Influencer das viel, viel höhere Werbebudget ab, als ich, der diese Inhalte erstellt, die dann geteilt werden. Das ist halt wie in einer ganz traditionellen Werbung damals halt eine Geschichte, die sich derjenige, der sein Produkt verkaufen will, überlegen muss, wie er am besten investiert. Das ist halt so ein Marketing-Ding, was ganz knallhart kalkuliert ist. Und in der Regel, wenn du 10.000 Euro Werbebudget einsetzt, willst du halt X wieder zurückhaben. Und da musst du halt entweder gut sein und das richtig abschätzen können oder schlecht sein und das irgendwie ein Wind blasen, und wenn der Udo dann was sagt, bringt das gar nichts. Ne? Dann
vermutlich.
Sollte das schon was bringen.
Wir haben uns auf jeden Fall dagegen entschieden. Ich denke, das war auch die richtige Entscheidung.
Ja.
Pox, die größte Frage irgendwie. Lustig ist, dass ich vor ein paar Tagen wirklich auch in unserer, ich weiß gar nicht, was öffentliche Unterhaltung oder was per Telegram bei Twitter darüber gesprochen haben irgendwie. Ich hatte irgendwie so im Hinterkopf, okay, du probierst jetzt mal die R6, du gehst mal zurück zu Canon. Ich war immer ein Canon-Fanboy, ich habe immer gute Erfahrungen gemacht, und es gibt so ein paar Kleinigkeiten bei Sony, haben wir schon mal drüber gesprochen, die ich nicht so geil finde. Hab so darüber nachgedacht, und dann hat Sony die A7S III angekündigt, die einfach Canon so gefühlt komplett beerdigt hat. Du hast es so ein bisschen vorausgesagt, hatte ich das Gefühl. warst aber gleichzeitig auch ein bisschen enttäuscht. Wie gesagt, ich verfolge ja deinen Shit, wenn du gesagt hast, das ist ja super kacke, jetzt freut man sich auf die Ankündigungsveranstaltung und jetzt gibt es irgendwie schon x Leak-Videos und irgendwie alle YouTuber haben jetzt irgendwie die NDAs gefallen, haben schon fertige Videos, weil sie die Kamera testen durften. Und ja, wie war das für dich? Erzähl mal.
Ja, letztendlich, das Thema ist okay. Ne? Es war halt so, dass das B&H-Video geleakt wurde. Ne? Also das heißt, es haben schon ganz, ganz, ganz viele Leute die Kamera vorher bekommen, um eben nach der Präsentation ihr Video online zu stellen. Wie zum Beispiel ein Jonah Plank, relativ bekannter deutscher Technik-YouTuber, oder ein Felix Barr oder ein Jared Undone, MKBHD hatte sie vorher. Der hat sein Tesla Model Y-Video damit beispielsweise gedreht. Alle möglichen, Jason Wong und wie sie alle heißen, zig Leute, Matty Otis und so weiter und so fort. Und ja, es war jetzt nicht schlimm, aber das B&H-Studio wurde halt geleakt und ich habe die komplette Präsentation eigentlich vor der eigentlichen Präsentation gesehen und ich bin halt so jemand, ich bin halt wie so eine Sekte, ich feiere das halt total. Ich gucke auch so eine Apple-Keynote und habe dann da Chips stehen und so weiter, gucke das auf dem großen Fernseher und jubel auch jedes Mal, wenn irgendwie ein Feature vorgestellt wird. Ich bin dann halt so richtig Fanboy und finde das halt geil. Ne? Und das wird mir dann so ein bisschen genommen, weil ich dann halt auch zu neugierig bin, das nicht zu gucken. Und ich gucke halt auch immer bei Sony Alpha Rumors, was es da so für Gerüchte gibt und dieses Gerüchtespiel ist halt ganz nett. Aber wenn jemand tatsächlich vor der eigentlichen Präsentation alles liegt, ist halt nicht so geil. Das perfekte Beispiel ist eigentlich, dass ich von Samsung dieses letztes Jahr eingeladen wurde. Nee, es war dieses Jahr sogar.
Von uns nach Hamburg, ne?
Genau, nach Hamburg. Und da haben wir halt mit so ein paar anderen Influencern die offizielle Präsentation auf so einer Leinwand gesehen und so weiter. Und mitten, das war total skurril, mitten in der Präsentation vom S20 Ultra ist wohl das Embargo für die Amerikaner gefallen und ein MKBHD und ein Linus Tech Tips und ein Unbox Therapy und so weiter hatten alle ihre Videos draußen und du hast halt gesehen, wie sich die Journalisten und Influencer alle von dieser offiziellen Leinwand entfernt haben und vom Buffet und alle auf ihren scheiß Smartphones dieses MKBHD Video geguckt haben und ich habe das erst gar nicht gecheckt und habe dann nur so rüber geguckt und was macht ihr da, ne? Ja, wir gucken das MKBHD Video, der hat alle Infos schon. Ja, ich natürlich auch dann da weg und habe mir halt auch das MKBHD-Video angeguckt, während die Samsung-Leute vorne standen und ihre offizielle Präsentation abgehalten haben. Und das war so am eigenen Leib mal erfahren, wie dumm das eigentlich ist, ne?
Ja.
Und, ja, und das finde ich halt ein bisschen blöd, dass sowas halt nicht mehr so geschehen kann, dass das halt alles komplett geleakt wird und so weiter und so fort. Das war so eine Sache, die ist halt so ein bisschen schade, dass ich das dann halt so mega feiern konnte. Aber letztendlich habe ich die Präsentation dann oder das Gerät als solches dann doch feiern können, einfach weil man schon so lange drauf gewartet hat.
Wirst du dir eine Sony A7S III kaufen?
Habe ich schon.
Nee. Von daher. Ja, wie hast du schon? Hast du vorbestellt bei...
Ja, genau. Ist sogar schon bezahlt. Also das heißt, es gibt no way out. Also,
Das Ding ist, 4.000 Euro ist halt verdammt viel Geld, ne? Also ich versuche...
Ich mache es dann immer netto, ne? Weil ich kann mir die Umsatzsteuer dann, die kann ich herausrechnen und dann sind es nur noch 3.500. Und letztendlich ist es ein Arbeitsgerät, ne? Also das heißt, für YouTube hätte ich es mir niemals gekauft, weil ich es mir nicht hätte leisten können. Für mich ist es halt so... ich kann damit dann wieder Geld verdienen. Ich brauche das tatsächlich. Also es ist nicht so, dass ich das kaufe, weil ich jetzt ein Technik-Nerd bin, sondern weil mir in der A7 III tatsächlich Features fehlen, die da jetzt mit drin sind.
Zum Beispiel?
Keine Ahnung, ein 4K 60 oder ein 4K 120 ist für mich zum Beispiel sehr wichtig, einfach weil ich auch Handheld-Shots mal ganz gerne irgendwie draußen von jemandem machen muss, wo ich dann gehe und jetzt muss ich das mit dem Gimbal machen und keine Ahnung, die Stabilisierung von der A7 III ist nicht so geil und ich kann halt nur 4K 30 und da kann ich dann überhaupt kein Slow-Mo rausnehmen, dann mache ich das halt immer in 1080p mit 120 Frames. Muss dann eben skalieren. Manche Kunden sehen das, manche rum wieder nicht. Also man muss immer so ein bisschen abwägen. Es ist halt, die A7 III kann das halt alles nicht, ne? Also das ist halt das Problem. Dann hast du halt diese Active digitale Stabilisierung, die mit dem neuen Sensor möglich ist, die halt super krass ist. Du kannst damit wirklich Shots machen wie auf dem Gimbal mit einem minimalen Crop-Faktor von 1,1. Das sind halt alles so Dinge, die sind halt mega krass, ne? Zusammen natürlich auch ein absoluter Seller ist, dass du jetzt 10-Bit-Farbe hast. Das heißt, du kannst zum Beispiel in S-Log3 super filmen und das Ganze dann mega gut graden, ohne halt mit irgendwelchem Bending dich zu beschäftigen oder so. Also Codecs sind besser. Du hast halt diesen Intra-Codec drin, der sich super einfacher bearbeiten lässt. Du brauchst keine Proxys mehr machen am Rechner, sondern sparst dir halt mega viel Zeit. Also die Kamera kann ganz, 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 ganz viel. Es gibt nur so 2-3 super Kritikpunkte, weswegen ich meine A7 III auch behalten werde. Aber letztendlich ist die A7 S3 halt eine richtig gute, gute Kamera.
Jetzt nur aus Interesse, warum wirst du die A7 III behalten? Was kann die, was die neue nicht kann?
Also die A7 S3, das S steht ja für Sensitive, steht dafür, dass die halt eine relativ geringe Auflösung für Foto hat, beispielsweise 12 Megapixel. Ja. Ne? Also das heißt, rechne 4000 mal 3000 Pixel, bist du bei deinen 12 Megapixeln. Und das ist vollkommen okay, weil die Pixel dann größer sind und du halt weniger Licht drauf schicken musst und die deswegen im Lowlight halt super performt. Ich habe Bilder gesehen mit über 10.000er ISO oder auch 20.000er ISO, die perfekt aussehen. Die aussehen, als ob du mit der A7 III mit, keine Ahnung, 640 ISO oder so arbeitest. Halt richtig, richtig geil. Hat allerdings den Nachteil, dass deine Stills halt nicht mehr so hoch aufgelöst sind. Für Social Media ist es vollkommen okay mit 4000 mal 3000 Pixeln. Kommst du absolut mit klar. Aber 24 Megapixel sind, manchmal wollen die Kunden das haben, eben weil die dann auch für Druck was machen wollen oder weil halt, wenn die Social Media Kampagnen fahren, wollen die halt sehr viel croppen. Ich habe jetzt letztens erst hier ein Shooting gehabt, wo ich Kopfhörer bei einer Dame fotografiert habe, wo ich Full Body Shots von ihr gemacht habe, wo der Kunde allerdings auch komplette Close-Aufnahmen gecroppt dann verwendet hat, die nur das Ohr zum Beispiel gezeigt haben, einfach weil ich mit 24 Megapixel geliefert habe und die damit dann arbeiten konnten. Ne? So eine A7 R3 oder R4 gibt es ja mittlerweile schon, die hat ja 42 Megapixel. Das sind dann halt so die typischen Fotokameras für Leute, die tatsächlich drucken. Ne? Also das heißt, du brauchst halt für das Plakat oder für irgendwelche anderen Printmedien halt die Megapixel, um da entsprechend zu liefern. Ne?
Und das ist auch so eine Kritik, die ich auch nicht so nachvollziehen kann, irgendwie, dass die Leute jetzt sagen, ja, aber die A7 S3 ist ja eigentlich mehr eine Videokamera und Fotos geht ja gar nicht. Also Gerald Andan in seinem Video hat ja gezeigt, irgendwie, was für Fotos er damit machen kann. Also die macht keine, also gerade für uns.
Social Media, absolut perfekt.
Oh, wollte ich gerade sagen, macht halt super Fotos irgendwie für unsere Ansprüche.
Instagram hast du 1080 mal 1080 beispielsweise, so ein klassisches Format. Und wenn du Bilder halt mit 4000 mal 3000 aufnehmen kannst du immer noch croppen wie ein Weltmeister und deine Komposition verbessern bzw. korrigieren und bearbeiten ohne Ende. Ne? Und das ist halt genauso möglich wie bei einer A7 III, nur dass du halt geschmeidigere Pixel hast, die du anders bedienen kannst als halt so viele Pixel. Ne? Also das ist eben mit dem Sensor halt ganz gut. Was bei Video halt nicht so geil ist, das haben ganz wenige auf dem Zettel, weil sie halt nicht so super, ich weiß auch nicht, ob es irgendjemanden interessiert, aber du hast halt kein super 35-Modus mehr, beziehungsweise keinen APS-C-Modus mehr in der A7 S3. Das geht halt nicht. Ne? Also das weiß nicht, ob du das nutzt mit der, du hast ja die A7 III. Ne?
Genau,
und ich habe jetzt beispielsweise auf C3 auf so einem Custom-Button einfach gebindet, dass ich diese Kamera im Crop-Modus halt auch verwenden kann. Das heißt, ich habe dann einen Crop-Modus von 1,5, sprich eine 100 mm Linse drücke ich halt auf den Button, bin dann halt im APS-C-Modus und habe dann quasi bei einer festen Brennweite Breite 2 Brennweiten, ja, weil ich halt immer reincroppen kann. Ah. Und das Schöne ist, dass so ein Sensor, wenn du den im APS-C-Modus verwendest du halt den Mittelpunkt des Sensors und der ist dann meist noch so ein bisschen schärfer. Das heißt, du kannst mit diesem APS-C-Modus, den ja die A7 III hat, so unglaublich viel machen. Du kannst damit zoomen, du kannst damit APS-C-Objektive verwenden, zum Beispiel das Sigma 1835 mit 1,8er Blende. Da würdest du ein Vermögen mit Vollformat für zahlen. Kannst du halt im APS-C-Modus auch auf der A7 III verwenden, auf der A7 S3 nicht. Das heißt, es geht zwar technisch da drauf, aber es funktioniert halt nicht, weil du dann Vignetting hast, einfach weil der Sensor nicht croppt, weil er halt zu wenig Megapixel hat. Der hat da nicht so viel Spielraum zur Verfügung. Das sind so Kleinigkeiten, ja, die dann damit nicht funktionieren.
Warum Also ich meine, ist natürlich klar, ne, dass man ungern wechselt. Irgendwie bei mir war es auch so ein Graus. Irgendwie habe ich schon gedacht, scheiße, wenn du dir jetzt eine Canon kaufst, irgendwie die ganzen Objektive, irgendwie, ich habe dann irgendwie ein 70x200 Objektiv für die Sony mit diesem Zwischenadapter, der das irgendwie noch die Reichweite noch vergrößert. Und ist ja ein Graus, ne? Aber ich habe das alles schon im Kopf schon durchgeplant und so weiter. Aber gehen wir mal davon aus, dass man irgendwie bei Null anfangen kann, dein Haus brennt ab. Du kriegst alles bezahlt irgendwie und du kannst dir eine neue Kamera kaufen. Würdest du trotzdem die Sony 7S 3 nehmen oder würdest du dann vielleicht sagen, keine Ahnung, eine Canon ist auch attraktiv?
Nee, ich würde tatsächlich die Sony nehmen. Einfach, das macht mehr Sinn. Also das heißt, alle Specs von der Sony machen als Videokamera mehr Sinn. Ne, also alleine so eine Geschichte wie Rolling Shutter hast du halt bei so einer Canon dann auch eher als bei der Sony. Ne, also das sind alles so Sachen, die funktionieren halt bei der Sony besser, einfach weil die dafür gemacht ist. Auch Lowlight wird bei der Sony 1000-mal besser sein. Also ich denke, dass die so eine Canon mit dem Sensor so ab 10.000, 20.000 spätestens kannst du eigentlich das Material nicht mehr verwenden. Ne? Also das heißt, es ist dann okay, man sieht was, ja, aber man sieht was, nützt dir im einigermaßen ambitionierten Bereich nichts mehr, sondern es muss halt geil aussehen. Und die Sony sieht halt bei 10.000 oder 20.000 perfekt aus, sieht super geil aus. Also das heißt, kannst du komplett verwenden, du kannst irgendwo, keine Ahnung, in irgendeine Location gehen und einfach nur mit Restlicht, mit einem kleinen LED-Licht irgendwie richtig geile Bilder oder auch Videosequenzen bauen, ist perfekt. Also das heißt, für Video ist es eigentlich super. Also das ist so ähnlich wie so eine kleine Cine-Kamera. Ne? Also das heißt, es ist schon krass, was die da in so ein kleines Gerät reingebaut haben. Auch Farben und so weiter, das Argument zieht, glaube ich, jetzt bei Canon auch nicht mehr so. Wenn du dir die A7S III anguckst, hat die nochmal ganz andere Color Science als die A7 III. Sieht nochmal 1000-mal besser aus alles. Und die matcht ja jetzt mit der F-Serie, mit dieser F9, meine ich, heißt die von Sony. Das ist eine über 10.000 Euro teure Cine-Kamera. Ist aber nur eine APS-C-Kamera, deswegen ist eigentlich die A7S III dann fast schon wieder, wenn du auf Vollformat stehst, noch ein bisschen geiler als diese 10.000 Euro Kamera. Und das dann nur für 3.500 Euro. Für 3.500 Euro, wirklich, wenn du jetzt, das kaufen sich keine Leute, um damit Urlaubsvideos zu machen, sondern in der Regel, um damit irgendwie schon was Produktives zu machen. Entweder für ihre Influencer-Tätigkeit oder für ihre YouTube-Tätigkeit oder für was auch immer. Man generiert damit in der Regel Geld. Von daher ist das halt kein Spielzeug. Ne? Also da finde ich ein iPhone für 1.200 Euro deutlich verschwenderischer, als sich eine supergeile Videokamera für nur 3.500 Euro zu kaufen. Weil das ist nicht teuer, wenn du das im Vergleich nimmst. Klar kriegst du eine GH5 von Panasonic für deutlich weniger, aber die macht auch deutlich weniger. Ja, alleine Autofokus oder sowas. Oh. Dieses Tracking bei der A7 S3 ist so unglaublich krass. Ne? Du kannst Slider-Shots oder so, oder auch wenn du alleine die ganze Zeit filmst, du wie bei so einer DJI-Drohne, ne? Du lockst quasi deinen Fokus auf irgendwas. Das kann irgendwas Kleines sein, irgendein Auto, was sich bewegt, und der Fokus trackt das und macht so einen richtig geilen Rack-Fokus, den du normalerweise mit der Hand ziehen müsstest. Aber wenn du alleine bist, kannst du es halt nicht, und deswegen machst du es halt automatisch und freust dich ein Ast, dass alles super funktioniert. Momentan mache ich das so, wenn der Slider seinen Weg fährt, habe ich Touch-to-Focus auf der A7 III und tippe dann immer wieder auf das Objekt. So tipp, 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 um es halt selber zu tracken mit der Hand. Ne? Das ist halt auch total dämlich und nimmt super viel Zeit in Anspruch. Und teilweise pumpt der Fokus dann, wenn du da irgendwo daneben tippst. Von daher ist es halt geiler. Das ist eine gute Kamera. Also, macht mir nichts mit falsch.
Ich habe jetzt mir eine Videos dazu angeguckt und ein sehr guter Sony-User, der auch super geil Videos macht, auch so B-Roll und so. Henbu, hast du vielleicht schon mal gehört? Henbu?
Nee, kenne ich nicht.
Also der ist wirklich großartig. Der hat einen sehr interessanten Vergleichsvideo gemacht und sagt halt, fasst das halt so zusammen, die Sony A7S III ist eine Videokamera oder sagen wir mal zumindest in der Orientierung mehr Videokamera, und die Canon R5 ist halt im Fokus eigentlich eine Fotokamera.
Würdest du unterstreichen? Hybrid, ja. Also Hybrid viel mehr, finde ich. Also die hat schon geile Video-Features. Ne? Also das heißt, die kann ja im Grunde auch alles, was die A7S III kann, nur halt nicht so qualitativ hochwertig, finde ich. Also das heißt, durch den größeren Sensor, der eher für Fotos gemacht ist, daher kommt das halt, ist es halt nicht so geil im Video dann letztendlich. Von daher, wenn du weniger Pixel hast, hast du halt auch weniger Prozessorleistung zu vollbringen. Sprich, diese Rolling-Shutter-Geschichte, Line-Skipping und so weiter, diese Readout-Geschwindigkeit, die ist halt bei einem kleineren Sensor, wofür? Wofür diese ganzen Pixel? Wenn du eh nur 4K aufnehmen willst, dann brauchst du doch keine 48 Megapixel oder 24
Megapixel. Daher wahrscheinlich eigentlich eher Foto, ne? Fotoorientiert.
Ja, genau. Dann gehen die dann eher auf Foto oder dann halt auf 8K oder so Spielereien wie APS-C-Modus beispielsweise bei der R7 III. Da wäre so ein 24 Megapixel halt geil gewesen. Das Geilste wäre halt so ein Stacked-Sensor gewesen, wo die halt zwei Sensoren mehr oder weniger verwenden und die dann quasi switchen können bei dem Videomodus. Aber das wäre wahrscheinlich zu teuer gewesen.
Ja.
Haben einige so ein bisschen vermutet. Ja,
aber was ist mit dem Überhitzungsproblem?
Ist, glaube ich, für mich persönlich jetzt nicht so das Riesenproblem, weil ich halt nicht jetzt draußen irgendwie eine halbe Stunde am Stück filme, sondern eigentlich immer nur in Sequenzen. Aber man hat schon auch bei normalem Use Case gesehen, dass die R5 halt diese 8K sind, weiß ich nicht. Wenn ich 8K filmen will, hole ich mir eine Red und dann gebe ich halt auch die 30.000 Euro aus. Und wenn ich 3.500 Euro ausgebe, dann brauche ich keine 8K. Wofür? Also das ist so komisch, dass Canon das macht. Ich hätte das eher Sony zugetraut, weil Sony ja immer so auf dem Zug war, wir bauen alles ein, was es gibt und haben halt diese großen Spec-Monster und Canon war ja immer eher so konservativ. Das hat super lange gedauert, bis die überhaupt mal irgendwie was rausgebracht haben, was 4K konnte mit der R oder so. Die haben ja vorher, ich habe hier die 80D gehabt, wo alle schon mit Sony gefilmt haben und da hast du halt nur 1080p 60 gehabt und nichts. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Und Canon war immer sehr, sehr konservativ, was ihre Hybridkameras anging. Und jetzt hauen die halt richtig raus. Ne? Und,
aber das ist ja auch so eine Sache, ne? Da sagen ja auch viele irgendwie, ja, das ist echt nur für die Promo. Eigentlich ist das eben, weil sie dann Überhitzungsprobleme hat und das ist eher so eine Promotion-Sache. Ne?
Genau. Und vor allem du brauchst halt immer auch irgendwas, was das dann letztendlich handeln kann. Ne? So ein 8K Ding irgendwie, ich habe keinen Computer dafür.
Hast du eigentlich, wo wir gerade dabei sind, irgendwie handeln, hast du diese Megakarten für die A7 S3, die man da braucht, irgendwie um in der, keine Ahnung, in 10-Bit, glaube ich, irgendwie zu filmen?
Brauchst du nicht wirklich, brauchst halt nur eine schnelle SD-Karte, die habe ich schon mit meiner A7 III, also das heißt, die könnte ich dann verwenden, das ist so eine V90-Karte, die sind noch nicht wirklich teuer.
Ich glaube, warte mal, irgendwie habe ich gesehen, dass du, ich weiß gar nicht, was, 10-Bit, ich weiß jetzt den Spec nicht, dass du dafür eine spezielle Karte brauchst, wenn du also die höchste
Also ich habe ja einen Atomos, einen Ninja 5 und filme hauptsächlich, wenn ich im Studio quasi filme, damit.
Darüber. Mhm.
Genau, das gibt dann vor allem den Vorteil, dass du halt mit ProRes arbeiten kannst und die Kamera gibt ja auch RAW aus, also A7S III, die A7 III nicht. Kannst du dir theoretisch deine ProRes RAW 4K 10-Bit Material rausnehmen und bist dann am Rechner, hast dann super butterweiche
Material. Das ist halt bei mir das Problem, ne? Weil ich halt mit meinen Vlogs und so und bin ja sehr viel unterwegs. Und,
ja, aber da hast du diesen Intra-Codec, ne? Das ist halt auch wieder eine Sache, die, wenn du die Dateien von der A7S III in deinen Rechner lädst, kannst du damit tausendmal besser arbeiten als mit der von der A7 III. Der Codec ist besser, ne? Okay. Also das heißt, der nimmt zwar mehr Speicher weg, aber du hast halt weniger Encodierarbeit am Rechner und dementsprechend kannst du viel, viel butterweicher durch 4K-Timelines scrubben als mit dem A7 III.
Was ich meinte ist, ich habe ja auch eine Atomos, ich weiß gar nicht welche, ich habe nicht einen Ninja, ich habe eine etwas ältere und die nehmen wir immer zum Beispiel fürs Hurricane, weil man da halt irgendwie ein geiles XLR oder XLS, ich verwechsel es immer, XLR glaube ich, Mikrofon anschließen kann, direkt. Aber das Ding ist halt so sperrig für die Vlogs und die Videos, die ich mache. Ich bin ja immer sehr, sehr mobil. Und da willst du halt nicht mit so einem Atomos rumrennen, weißt du? Von daher ist das dann nur, muss ich halt direkt mit der Kamera aufnehmen.
Wo wir gerade dabei sind. Diese Atomos-Dinger sind halt für Codec gut. Ne? Du kriegst halt Apple ProRes daraus und ProRes ist halt das Beste, was es gibt als Codec. Ne? Du hast krasse Qualität und du hast butterweiche Playback bzw. Editing Performance und deswegen nutze ich tatsächlich hauptsächlich den Atomos, einfach weil der originale Codec, den kannst du im Grunde nicht gut schneiden auf dem Rechner, ohne halt Proxys zu erstellen oder keine Ahnung was und außerdem ist die Qualität auch nicht so gut von den runterkodierten Sachen und so weiter. Dieser XAVC-S-Codec, den Sony da in der A7 III verwendet, der ist okay, aber das war's auch schon. Also einen richtig guten Codec kriegst du dann nicht und den kriegst du dann halt mit so einem Atomos-Recorder. Ich habe diesen Ninja 5, der ist recht klein, ist 5 Zoll. Den kann man auch mal ganz gut oben drauf stecken. Mhm. Ohne das gleich.
Wo wir gerade dabei sind, irgendwie bei Sony. Wir haben ja darüber geschnackt irgendwie. Das war auf jeden Fall per Nachrichten bei Twitter. Für meine Hamburg-Vlogs habe ich mir ja eine Point-and-Shoot-Kamera irgendwie gekauft und habe dich da um deine Expertise gebeten und du hast mir aber das war auch in meinem Radar, du hast mir auch die Sony, die ist jetzt gerade rausgekommen, die neue Sony ZV-1 empfohlen, weil irgendwie alle die gefeiert haben und das ist der Shit und das ist die, Sony vermarktet die halt auch als irgendwie Content-Creator-Kamera oder Vlog-Kamera oder YouTuber-Kamera und ich habe mir die gekauft. Ich habe die sehr günstig geschossen mal wieder über Connections. Und ich bin sowas von enttäuscht von dieser Kamera. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist so eine Scheiße. Also das Problem ist vielleicht das Problem, dass wenn man eine Vollformatkamera hat und dann mit dem Ding filmt. Also ich habe letzte Woche nur irgendwie mit dieser Kamera versucht, irgendwie vernünftige Videos hinzukriegen. Ich habe alle Modi durchprobiert. Ich habe anfangs irgendwie, weil alle gesagt haben, ja, du musst nicht irgendwie den M-Modus nehmen, irgendwie die vorgefertigte Auto, wo alles automatisiert ist, ist super. Also man sieht das in meinem letzten E-Auto-Video, als ich den Schlüssel übergebe, da siehst du halt den Übergang von, okay, du hast mit der Sony A7 III gefilmt, mit einer Vollformatkamera und dann übernehme ich halt diese mobile Kamera. Du siehst halt den Unterschied, das ist halt wie Tag und Nacht, das sieht halt so billig aus.
Man sieht es schon, natürlich.
Man sieht es extrem.
Also deutlich extrem. Kleinerer Sensor und so weiter. Du darfst halt nicht den Fehler machen, das machen viele, habe ich jetzt auch gesehen, die dann irgendwie versuchen mit S-Lock oder sowas zu
finden. Nee, ich habe da nichts dran verändert. Nicht. Das ist ich habe am Anfang Automodus und das Pfeil so genommen. So.
Am besten irgendwie so einen neutralen Picture-Mode oder so reinhauen und das war's. Also das heißt einfach nur ganz normal alles lassen und
also ich habe die Woche alles ausprobiert, Pox. Alles.
Ja. Also ich habe halt Bilder gesehen, auch im Vergleich mit der A7 III oder A7 S3 und das Matching war schon sehr, sehr nice. Also wenn du das teilweise siehst, klar erkennst du es manchmal, vor allem wenn es sehr viel mit dynamischer Reichweite zu tun hat, wenn du sehr viele Schatten hast, wenn du sehr viele so Himmelsszenen hast, wo du halt Wolken hast oder ganz weißen Himmel oder irgendwie sowas, da sieht man das extrem, aber keine Ahnung, so was Menschen anging etc., hat die eigentlich immer sehr gut performt, also die Bilder, die ich da gesehen habe.
Ja, in den ganzen Videos sah das wirklich sehr, sehr gut aus. Entweder bin ich zu dumm, aber ich meine, ich habe auch ein bisschen Erfahrung, gerade mit den Sony-Kameras und ich habe auch irgendwie, also nachdem meine Videos halt wirklich richtig scheiße waren am Anfang mit dem Automodus, habe ich mir halt ohne Ende Videos angeguckt über diese Kamera, wie man die richtig einstellt, was es für Tipps und Tricks gibt, irgendwie was so die besten Vlogging-Einstellungen sind und jada. Und ich kriege aus der wirklich keine geilen Bilder raus. Also, da müssen wir gucken.
Ich habe dir schon mal gesagt, hol dir ein richtig schönes, schlankes, ein Festbrennweite irgendwie mit 16 mm oder so für die A7 III oder für die A7 S3, je nachdem. Und mach das damit. Die
ist auch. Ja, aber das Problem ist, weißt du, also wenn du Vlogs machst, gerade in Hamburg, dann willst du halt mit deiner Kamera nicht auffallen, weil du immer angeschissen wirst. Das ist halt so. Und wenn du eine große Kamera wie eine A7 III mit dir rumschleppst, fällst du immer auf, gerade weil du dann auch ein Mikrofon aufstecken musst. Während ich mit der kleinen Kamera halt das Mikro oben drauf, ist halt für Vlogger, ist halt gut genug. Das heißt, die Kamera fällt nicht aus. Die kann ich ganz easy auch in ein Restaurant mitnehmen und irgendwie mal in dem Restaurant vloggen und es kriegt keiner mit und es gibt keinen Anschiss und es gibt keine Androhung. Und deshalb wollte ich halt so eine kleine Kamera haben, aber keine Ahnung.
Ja, okay, verstehe. Wo sind die Zeiten denn, wo man einfach nur eine Legria verwendet hat?
Ja, die habe ich sogar noch, ey, aber ja. Es gibt ja Leute, die vloggen damit immer noch. Aber das Problem, das Problem ist halt, wenn du eine Vollformatkamera gewohnt bist und dann dieser Schritt, also guck dir das Material mal an. Ich habe jetzt in dem ersten Hamburg-Vlog. Ich
skippe gerade durch, finde das eigentlich, also Teil 3 sieht doch echt gut aus.
Teil 3 ist mit der A7 III aufgenommen. Es gibt Sequenz, achte mal auf die Sequenz, wenn der Sven, wenn ich ihm die Karre den Schlüssel übergebe. Die ist mit der ZV-1 gefilmt und du siehst es sofort. Du siehst es so, es sieht so billig und schlecht aus. Aber das ist auch Automodus, der angeblich gut genug sein soll.
Ja, du siehst halt sofort den kleineren Sensor, ne? Also das sieht man schon, ne? Also, ist halt, keine Ahnung, film das mit einem, sag ich dir ganz ehrlich, also so, wenn ich das filmen würde, wenn ich jetzt einfach nur quasi Produzent von so einem Video wäre, ich würde das mit dem iPhone filmen. So ganz klar. Ah, iPhone. Mit dem iPhone sieht das besser aus als da.
Ja? Aber ist das nicht traurig?
Mit einem aktuellen iPhone fertig. Ja, aber das iPhone macht super geile Bilder. Ich mache für Kunden. Ja,
Bilder sowieso. Aber filmen finde ich.
Videos. Filmen,
zu dumm.
Ja.
Bin ich zu dumm, das richtig an. Filmst du das einfach ganz normal oder hast du auch eine App für?
Ja, Auto. Nee, Wahnsinn. Einfach ganz normal mit der ganz normalen App. Teilweise checken die das überhaupt nicht, dass das irgendwie eine Handyaufnahme mit drin ist. Das wird dann einfach irgendwie, du musst halt nur so ein bisschen.
Sag mal, vielleicht ist das sowieso das Schloss.
Color-Matching machen.
Ich habe mir vor kurzem diesen DJI-Gimbal gekauft, wo ich einfach das Handy reinklemme. Vielleicht ist das wirklich das Schloss, ist damit zu machen.
Dann ja, aber ich habe jetzt, aktuell habe ich das 11 Pro.
Habe ich auch.
Und ich finde das. Brauchst du nicht mal einen Stabilisator, der macht das alles irgendwie, also Video ist
in was für echt krass. In was für einer Dings filmst du das? Also in was für einer Auflösung?
4K30, also das heißt, du kannst einfach mit der originalen Kamera.
Bin ich zu dumm dafür? Ich finde die Videos echt nicht halt gut.
Muss halt einigermaßen Licht da sein, also bei super wenig Licht, da ist es nicht so gut.
Ja, das stimmt.
Aber so
generell bei iPhones immer das Problem, auch mit den Fotos. Ja, ist halt
kleiner Sensor, da passiert nicht viel, aber du hast jetzt gerade bei dieser Schlüsselübergabeszene hast du ja schönstes Tageslicht, ne? Von daher kriegt man sowas mit dem Handy echt mega gefilmt.
Aber Digi, mal ganz ehrlich, ey, du kaufst, ich habe jetzt wie gesagt nicht so viel bezahlt, wie sie normalerweise kostet, aber die kostet neu irgendwie um die 800 Euro das Ding und die ist schlechter als ein Handyvideo. Das musst du dir mal vorstellen. Und ich frage mich dann, was bei den Influencern, also irgendwie bin ich wirklich zu blöd, vielleicht muss ich mal bei dir ins Trainingslager gehen oder so. Aber ich meine ganz ehrlich, es kann doch nicht sein, dass so eine Kamera einen schlechten Job macht als ein Handy, Alter. Was ist denn da los?
Ja. Also die hat ja so einen, die hat einen ganz normalen Zoom, ne?
Ja.
Die Kamera. Was ich jetzt zum Beispiel bei der, um das mal zu analysieren, feststelle, das ist nicht gezoomt, ne? Das Material. Das ist quasi komplett weit gefilmt. Ne?
Ja, ja.
Würde ich zum Beispiel nie machen. Also man sieht schon, dass bei so einer Szene, wenn du Menschen hast und die Menschen so ein bisschen porträtierst oder so ein Gespräch filmst, würde ich nie so weit offen filmen, also so weit filmen. Also das sind dann, keine Ahnung, übersetzt sind das vielleicht 20 mm oder 24 mm oder sowas. Wird halt viel geiler aussehen, wenn du da reinzoomst. Du gehst einfach weiter weg und zoomst halt rein. Dadurch wird das Bild enger. Und sieht gleich viel cinematischer und
professioneller aus. Dann, ja, aber dann arbeitet das Mikro halt wieder nicht mehr so geil. Weißt du?
Ja, da brauchst du auch Ansteckmikros.
Ah, okay, stimmt.
Ja, aber das sind so kleine.
Aber das war halt auch so zwischen. Aber ich meine, Digi, ganz ehrlich, es ist ein Point-and-Shoot-Kamera. So, da muss die abliefern, zumindest einigermaßen, ey. Das tut sie ja nicht. Ja, aber
bei so einem kleinen Sensor, wenn du dann auch noch so weit filmst, und aber dann auch noch relativ nah irgendwelche Objekte dran hast, hast du halt ganz schnell diesen relativ billigen Look, einfach weil die Kamera dann nichts machen kann. Die kann nicht performen, die kann nicht.
Aber dann hast du wieder das nächste Problem, dass du nämlich, dass das Objektiv halt, ne, also auch, das kritisieren ja auch alle YouTuber, die Kamera getestet haben, wenn du dich selber filmst, und dafür ist sie eigentlich da, ne? Also du hast ja extra so ein Stativ, was du dazu kaufen kannst. Bei mir irgendwie war das mit drin im Paket. Und wenn du das, sieht man jetzt auch mal im ersten Vlog, wenn du das in der Hand hast und dich selber filmst, irgendwie bist du halt so groß zu sehen. Du kannst da, also wenn du dich selber filmst, und das ist ja der Anspruch dieser Kamera, kannst du nicht mehr vernünftig rauszoomen. Also
ja, wie gesagt, film dich einmal mit einer A7 III und irgendwie 16, 18, 20 Millimeter, du willst nie wieder was anderes.
Ja, das ist sehr gut.
Sieht so unglaublich gut aus. Also es sieht wirklich richtig buttermäßig aus. Von daher, also ich habe viele Vlogs, die so gedreht sind und sieht immer sehr, sehr geil aus.
Ja, ich wollte mir sowieso mal so ein Objektiv kaufen irgendwie, und wenn ich die Kamera sowieso nicht benutze. Und wie gesagt, also so, ich habe mir jetzt auch ich habe mir das ja in meinem Konzept dieser Hamburg-Vlogs halt wirklich so vorgestellt, dass ich die Kamera einfach überall mitnehme und alles filme. Und die ersten zwei Wochen haben mir gezeigt, dass das nicht funktioniert, weil die Deutschen, ich will nicht sagen Hamburg irgendwie, sondern ich glaube, das ist generell bei uns in diesem Land so, einfach irgendwie im Zeitalter von der DSGVO einfach so pissig sind. Du wirst nur angeschissen irgendwie, egal. Auch also als Papo und ich nach Brandenburg gefahren sind, um den Kone abzuholen, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, ob ich es schon mal erzählt habe. Da wirst du, also wirklich, wir haben auf unseren Sitzen gesessen und haben uns gefilmt, und irgendwie im Hintergrund war eine Frau zu sehen, die eine Maske auf hatte und die einmal eine Hundertstel Sekunde zu sehen war irgendwie. Und dann noch, weil wir es da mit der A7 III gemacht haben, war sie halt noch wegen dem Bouquet halt super unscharf. Die ist aufgestanden und hat eine riesen Szene gemacht, dass sie nicht gefilmt werden will, und sie will das Material sehen, ob sie zu sehen ist, und wir sollen ihr unsere Adresse und Telefonnummer aufschreiben. Sie will auch einen Link zu dem YouTube-Kanal, damit sie irgendwie das verifizieren. Da denkst du dir, Alter, was willst du hier irgendwie? Was willst du von uns? So, weißt du, aber es ist so typisch deutsch. Ja, ich werde schon wieder, ich rage bei diesem Thema, weil es mich so ankotzt. Jeder, der in den USA mal war und da irgendwas gemacht hat, der wird die, das verstehen, weil die Amerikaner halt so entspannt sind und einfach auch gecheckt haben. Weil, vor allen Dingen, wenn du irgendwie, dieses Beispiel mit dem Schmied fand ich so geil, habe ich auch schon oft erzählt, die Community kann es wahrscheinlich nicht mehr hören. Aber ich war mit der Sascha und Michelle bei so einem Blacksmithing-Lehrgang, weil die ein Spiel darüber machen, über Blacksmithing. Mhm. Und die wollten das mal irgendwie, um da authentisch das Spiel machen zu können, wollten das einmal probiert haben. Und dann habe ich gedacht, okay, wir haben für heute dann keinen Vlog, nehme ich mal eine Kamera mal mit. Und das wäre in Deutschland unmöglich, unmöglich. Würde es angekackt werden und so weiter. Und der Typ sagt, ich frage ihn einfach nur, wäre es okay, wenn ich filme? Und er sagt, ja klar, voll geil, machen Sie nur. Und am Ende hat er sich dafür bedankt, dass ich das gefilmt habe. Hat dann irgendwie auch noch, ja, Link und so weiter. Der hat mir den Arsch geküsst, weil ich das gefilmt habe. Das wäre in Deutschland einfach undenkbar. Und dieser Kontrast ist halt so krass. Und ich verstehe nicht, warum die Deutschen da so empfindlich sind. Und vor allem auch oft sich auch selber was kaputt machen. Weil auch Business oder so. Irgendwann in der Woche gehe ich durch Hamburg und sehe halt so ein Fitnessstudio, die so irgendwie ein komplett neues Konzept haben. Irgendwie so irgendwie Intensiv-Workout, ja, und so spezielle Geräte. Und ich habe gedacht, oh, ist ja interessant, irgendwie, ich werde jetzt gerade so ein bisschen abnehmen und dann würde ich das ja mal testen. Gehe da rein und sage einfach, ich mache einen Vlog irgendwie, ich bin YouTuber, ich habe so und so viele Abonnenten, ich mache so Videos über Hamburg und ich würde es gerne mal testen. Wäre das okay, wenn ich das filme und so? Und sie, nee, das geht nicht und ich will sowieso nicht gefilmt werden und da müssen wir erstmal in der Verwaltung anrufen, ob denen das recht ist und dann schreiben sie mal die und die an und so. Ja, okay, also kein Interesse, ciao. Und das ist halt ja. Das Ding, ne, dass die Leute einfach nicht checken,
solange jetzt nicht andere aktiv irgendwie mitgefilmt werden, das ist eigentlich okay, ne, also da finde ich es auch merkwürdig, dass Leute dann, gerade bei so einem Fitnessstudio, klar, wenn du die Leute da filmst, dass die gerade im Fitnessstudio sind, Leute halt sind.
Nein, so war das nicht, ne? Gemeint, das war
halt
leer. Das geht ja
nicht, ne, aber wenn man jetzt einfach sagt, hey, ich will
für Promotion für euch
Gratis-Werbung.
Ja, wollen wir nicht, ja, okay, das geht, DSGVO geht nicht. Ja. Warte mal, irgendwas wollte ich dich noch fragen, auf was ganz Spannendes. Scheiße, wir waren jetzt bei der ZV1. Scheiße, fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Dann lass uns mal, das nervt mich, weil das eine wichtige Frage war. Naja, egal. Wenn du Bock hast, kannst du mir mal ein gutes Objektiv empfehlen für das Vloggen, für Sony. Was nimmt man da? Nimmt man da auch ein Sony-Ding? Da gibt es ja so viele gute, ne? Gib mir mal einen Tipp.
Gibt es irgendwie so Zeiss-Objektiv oder sowas, ne? Aber muss man halt immer gucken, ne? Wenn man viel drauf haben will, wenn ich so ein 18mm oder irgendwie sowas, dann sieht der Kopf halt nicht so schön aus, ne? So ein Kopf fängt an, bei 50mm schön zu werden, aber das ist halt viel zu nah. Aber so für Vloggen, ich habe ganz viele Vlogs gesehen, die dann irgendwie mit 20mm oder so gedreht werden. Sieht super geil aus. Könnt ihr mal gucken, was es da so gibt. Ne? Ja, dann schön mit offener Blende und das sieht einfach nur Zucker aus. Ne?
Ja. Elektroautos ist unser letztes Thema für heute. Du bist ja nicht so eine Nachteule wie ich, von daher bist du wahrscheinlich schon im Halbschlaf, musst du schon morgen früh aufstehen. Deshalb will ich dich gar nicht mehr so lange.
Ich habe heute den ganzen Tag Homeoffice gehabt. Ich bin erst um 10 Uhr aufgestanden, von daher geht's.
Okay, und morgen musst du früh raus?
Es geht, so okay. Um 9 oder sowas.
Klar. Elektroautos irgendwie. Du bist nun gefühlt einer der Ersten, die irgendwie darüber Videos gemacht haben mit deinem Renault-Ding damals. Damals ist ein Jahr her, ne? Ja. Zu viel Blumen, die ich dir gerade gebe. Du bist nun jemand, der Motorräder verkauft. Haben wir als letztes Mal hier bei mir zu Gast warst, hast du das so ein bisschen erzählt. Ist halt die Frage, ist ja auch so eine Mentalitätssache irgendwie. Wäre für dich ein Elektroauto interessant? Würdest du eins kaufen oder hängst du zu sehr an Benzin und Krach?
Nee, ich würde sofort eins nehmen, wenn mir einer eins geben möchte, sofort. Hm. Ja, kein Problem, aber großmütig. Die sind ja einfach zu teuer. Also das ist das Problem. Sonst hätte ich schon lange eins, wenn die nicht so unglaublich teuer wären. Und ich habe dann halt das Problem, dass ich dann immer mit Benzinern vergleiche. Also das heißt, wenn ich jetzt sehe, so ein Model Y beispielsweise, also das heißt, das Model 3 einfach nur ein bisschen höher, in einer guten Ausstattung, sage ich mal, kostet 70.000 Euro.
Ja,
das
ist krass. Ja.
Dann sehe ich, keine Ahnung, gehe ich dafür zu Audi und guck mal halt, was ich da für 70.000 Euro bekomme. Und es ist halt nicht so, dass ich ein bisschen besser ausgestattetes Auto bekomme oder einfach dann so eine Rechnung aufstelle, wo ich sage, hey, ich spare ja auch Inspektionskosten und Sprit und so weiter und so fort. Diese Rechnung geht nicht auf. Also das heißt, ich persönlich finde das für mich einfach, ich kriege für viel Geld kriege ich einfach viel zu wenig Auto. Und das ist nach wie vor für mich eher für Leute, die Geld haben und die halt dann dazu auch noch so einen Pioniersgeist mit sich bringen, für die ist das halt super. Also wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde und morgen weil ich eine 1 Million Euro gewinnen würde, dann würde ich, wenn ich der Erste, der bei Tesla stehen würde und mir so ein Model 3 holen würde oder so. Ja, sofort.
Leasing, Fragezeichen? Geil. Weil irgendwie jeder, der Ahnung hat davon, sagt mir, das irgendwie, das kauft man nicht mehr, das liest man eben, weil auch die Entwicklung da so schnell weitergeht.
Keine Ahnung, ich bin da mega oldschool unterwegs. Ich habe in meinem Leben noch nie was geleast
oder
finanziert. Ja, also das heißt, aber ich fahre halt auch alte Autos. Also mein letzter Wagen war ein 12 Jahre alter BMW. Jetzt habe ich den alten Wagen von meiner Schwester gekauft, der 7 Jahre alt ist. Also keine Ahnung, ich habe noch mein...
Aber du bist, also du verkaufst Motorräder, du bist doch eigentlich
ja.
so ein
Ja, und ein Motorrad habe ich neu gekauft.
Achso, okay, alles klar. Genau. Okay,
also das heißt, aber so ein Motorrad, weißt du, da gehst du zum Händler und suchst dir halt ein richtig geiles Motorrad aus, mega fett ausgestattet. Du hast alles drin, was du haben willst. Du bist in unter 3 Sekunden auf 100, LED-Scheinwerfer, Navigation, Display hier und da, verschiedene Modus, Modi, Track-Modus, alles Mögliche mit drin, Mappings, Zündkurven, alles 10.000 Euro. Das ist halt das Unterschied zum Auto. Ne? Also das heißt, es gibt Motorräder, wenn du für 18.000 Euro ein Motorrad kaufst, da hast du halt schon unglaublich viel Geld ausgegeben. Also da bist du... in einem Äquivalent bei einem Auto, was 300.000 kostet oder so. Ne? Mhm. Von daher kannst du beim Motorrad halt viel mehr auf die Kacke hauen. Ne? Aber beim Auto würde ich gerne, ja, ich mag Autos, ich hätte gerne irgendwie ein teures Auto oder sowas, aber ich will mir dann nicht irgendwie, weiß nicht, 2.000 Euro im Monat oder so ans Bein binden, das bin ich nicht. Also das heißt, ich würde mir dann, wenn dann irgendwie sowas mehr oder weniger versuchen, so zu kaufen und ja, so viel kommt dann leider doch nicht bei den Videofilmchen rum, dass sowas da drin ist, ja.
Also ich fahre ja jetzt, ihr Lieben, ihr hört ja den Podcast am Sonntag, obwohl heute Donnerstag ist, wo wir den jetzt aufzeichnen. Ich habe ja am Donnerstag eine Probefahrt mit dem Polestar. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber das, ich will nicht sagen, dieses WoW-Killer-Wort, aber wird momentan so ein bisschen gefeiert als der Tesla-Killer. Gibt da auch sehr viele Vergleiche irgendwie. Der Vorteil, in Anführungsstrichen, der Vorteil ist halt, dass irgendwie Polestar eine Unterfirma oder eine Tochterfirma oder so irgendwas von Volvo ist. Von daher ist halt das Geile, dass wenn dann was mit ist, irgendwie kannst du einfach zu Volvo fahren. Der Polestar sieht halt super geil aus. Das ist also optisch auch was Schönes. Während das Model 3 halt, ja, ganz nett ist, aber optisch jetzt nicht der Oberkracher. Und so. Und ja, das werde ich am Donnerstag fahren. Das war ganz nett. Ich schrieb die Dame an und sie sagte so, ja, wir sind gerade mit den Pressefahrten durch. Aber wir sind nächste Woche in Hamburg. Wenn sie aus Hamburg kommen, ist das ja vielleicht möglich für sie. Und da habe ich gleich einen Termin gemacht und zugeschlagen. Also wir werden das auf jeden Fall intensiv zeigen. Ich will auch den Lasi mitnehmen als Kameramann, der da von hinten irgendwie das alles ein bisschen filmt. Von daher könnte das ganz interessant werden. Aber
wann bist du da?
Kommenden Donnerstag. Also genau in einer Woche. Hey,
dann bin ich auch da.
Hör auf.
Also nicht da bei Volvo, aber in der Region quasi.
Ja. Nee, willst du mitkommen? Willst du mit Pro fahren?
Warte mal, ich bin das ist eine Woche später. Am 12. bin ich in Bremen beim Melf.
Bremen, ach, das ist Bremer. Deshalb ist er so sympathisch, alles klar.
Genau, nee, ach, dann wäre ich vorbeigekommen, weil interessiert mich auch. Also ich finde die auch mega geil. Das Einzige, was ich halt bei Tesla so geil finde, ist die Software.
Ehrlich ja, gesagt. Stimmt. Und vor allem, du kriegst ja regelmäßig Polestar, Updates, ne?
Ja, genau. Polestar gibt zwar auch so Over-the-Air-Updates, das heißt, theoretisch kann das Auto auch schneller werden per Update oder irgendwelche neuen Features bekommen etc., was ich geil finde. Aber du hast halt so ein, das ist halt Android Automotive drin als Software.
Krass, dass du das weißt.
Du hast halt noch so ein Polestar-eigenes Ding da drin. Und das kommt sich teilweise so ein bisschen in die Quere und ist halt nicht so super seamless in das Auto eingestreut wie bei Tesla. Weißt du, bei Tesla, die Software ist das Auto. Das heißt, es ist 1:1 einfach, alles macht Sinn. Der zeigt dir die Supercharger an, der weiß ganz genau, wie er die Route zu machen hat, der weiß ganz genau, was es für ein Auto ist, weil die Software so unglaublich nah bei dem Auto ist. Und das vermisse ich noch so ein bisschen bei Polestar, weil die halt Android mit da drin haben und das dann noch gemixt mit einem Betriebssystem, das eigens von Polestar kommt. Also nicht ganz so krass wie bei Tesla.
Also um euch mal einen Überblick zu geben, ihr Lieben, was man da so bezahlt. Ich habe mich jetzt in den letzten Tagen sehr informiert. Ich war mehrmals bei Tesla und die wollen halt für das Modell 3 irgendwie wirklich in der Grundausstattung, wollen die halt irgendwie, was haben wir jetzt gesagt, 450 Euro, wenn du es 3 Jahre liest, also pro Monat, 3 Jahre. Während irgendwie ein Polestar für das, mit dem, dasselbe Ding, Grundausstattung, 3 Jahre halt, hast du, glaube ich, 300 irgendwas. Also es ist fast 100 Euro günstiger. Hm. Von daher muss man sagen, aber ich bin, also es ist halt, es ist bei mir auch echt so, ja, es ist so ein bisschen wie Apple-Gefühl, Tesla. Ne? Es ist so ein Lifestyle-Produkt und mich, also mein Nerdsinn tingelt das auch. Ich habe auch am meisten Bock auf einen Tesla. Und, ja,
wobei, da musst du dir halt angucken, ich weiß nicht, ob ich damit leben könnte, dass ich mir ein Auto für 50.000 Euro kaufe und ich dann teilweise so eine Verarbeitungsqualität bekomme.
Ja, das ist unterirdisch. Da bin ich zu sehr
deutsch auch teilweise. Ja, ne? Ja, ja. Also ich habe da mehrere Abholvideos gesehen, auch auf YouTube, wo dann Leute ihren Tesla abholen in Weiß und da ist dann plötzlich die Stoßstange in einem anderen Weißton lackiert als der Rest des Autos, wo ich mir denke, wie geht sowas? Also das, keine Ahnung, da kann ja ein Schimpanse die Endkontrolle machen und der wird halt mitkriegen, dass da 2 unterschiedliche Farben lackiert wurden. Ne? Und dann halt auch so diese ganz typischen Sachen wie Spaltmaße, ne? Wo dann irgendwelche Rückleuchten dann irgendwie komisch aus dem Auto rausgucken oder Spaltmaße um 5 cm sich unterscheiden von links nach rechts.
Ich habe mich immer gefragt, also ich hab das auch alles gesehen natürlich, ne? Und das ist, glaube ich, unbestritten. Also keiner, sogar der Ofe von T&T Tesla sagt, ja, das ist halt immer so und der ist halt ein riesen Tesla-Fanboy, ne? Aber die Frage ist, ich frage mich mal, wenn ich meinen Tesla kriege und der, da sind solche Sachen zu sehen, dann sage ich doch, Leute, ich hab ein Auto bestellt, was in Ordnung ist. Mach das, fix das für mich. Ich nehme das Auto so nicht. Also ich verstehe nicht, warum die Leute...
Ich glaube, da gibt es auch so ein Protokoll und da kannst du dann wirklich jeden, das soll man auch so machen, teilweise nehmen sich Leute, die buchen sich Leute aus dem Internet, die mitkommen, ihren Tesla abholen, einfach um dieses Prozedere richtig hinzubekommen, um dann auch jeden Mangel anzuprangern und Mängel, die halt nicht mehr behoben werden können, wie halt du holst dann da tatsächlich teilweise einen Unfallschaden ab, weil die halt so beschissen zusammengebaut sind, dass du es gar nicht mehr fixen kannst. Ja, also
das deshalb heißt, Leasing.
Ja, da sind halt teilweise so Sachen zusammengeschustert, die dann einfach nicht komplett überhaupt nicht zueinander passen. Und das kannst du dann nicht mehr hinbekommen. Also kannst du keine Stoßstange nachlackieren oder einen Kotflügel neu ansetzen oder sowas, sondern das ist dann komplett verwurstet, das Auto. Und daher würde ich da schon ganz genau drauf achten, wenn man sich so ein Ding abholt, dass man es richtig abholt und eben auch ja, die Mängel dann anzeigt. Ne?
Vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis für alle da draußen, die irgendwie so sagen, ja, und irgendwie ich muss so viel Steuern immer nachzahlen oder so viel Steuern bezahlen. Mein Steuerberater und auch die Jungs von Vereinfacher sagen, irgendwie, es gibt nichts, was sich steuermäßig mehr lohnt, irgendwie als ein Auto zu leasen, ne? Weil das so 100% eingerechnet wird in der Gewinn- und Verlustrechnung. Von daher nur mal so als kleinen Hinweis. Ne?
Ich wüsste mal nicht bei mir jetzt zum Beispiel, wie das privat, du musst das ja dann irgendwie privat auch irgendwie anrechnen, wenn du es privat nutzt, oder? Also das heißt, das finde ich mir so ein bisschen kompliziert, ob man dann ein Fahrtenbuch führt.
Genau, ich muss, ich hatte ja vorher diese, ich habe jetzt den BMW 520D und ich habe den ja schon ewig und bin damit immer ja ins Studio nach Bremen unter anderem gefahren. Und ja, also es ist ganz einfach, du musst einfach ein Fahrtenbuch nutzen. Das ist aber wirklich total gängige Praxis, das muss jeder. Ja. Und da steht halt drin, musst du genau angeben, was waren geschäftliche Fahrten, was sind private Fahrten. Ganz einfach, du schreibst alles rein, dann wird es genau ausgerechnet. Und das muss man auch, weil mein Chef bei Vereinfacher, dem habe ich erzählt, dass ich irgendwann keinen Bock mehr hatte, weil ich mich so abgefuckt habe, das Fahrtenbuch zu führen. Und ich fahre jetzt wieder eine Stunde irgendwie hin und zurück jeweils, also 2 Stunden zur Arbeit, nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag. Und der sagt, du bist bescheuert, Alter. Du gibst so viel Geld weg. Also jeder, der sein Auto auch nur ansatzweise beruflich nutzt, muss so ein Fahrtenbuch führen. Weil ja,
gibt übrigens auch super Apps für. Da brauchst du es nicht manuell aufschreiben, sondern teilweise mit GPS-Tracking, wo du gar nichts mehr eintragen musst, sondern musst einfach nur anmachen, wenn du losfährst und ausmachen.
Wusste ich nicht. Ich habe immer dieses Scheißbuch, was mich so mega ankotzt.
Ja, nee, das ist auf jeden Fall einfacher.
Das ist ein guter Hinweis. Ja. Siehst du, wie du schon wieder was gelernt. Wenn du, ganz kurze Schlussfrage, wenn du dir ein E-Auto kaufen könntest, weil du ein Lotto gewinnst, wärst du ein Tesla?
Ja, definitiv. Ja.
Hast du da ein Wunschding, was hast du gesagt?
Also das Krasseste von Tesla finde ich persönlich das Model X. Ja.
Okay. Was ist mit dem neuen, wie heißt das, das Y-Ding?
Das ist ja quasi ein Model 3 ein bisschen höher. Ne?
Aber also, ich finde das optisch so viel geiler.
Da sind 75% Model 3-Teile drin. Ne? Also ist alles vom Model 3, nur halt höher. So ähnlich, wie wenn du dir einen 1er BMW kaufst und einen X1. Ne? Das sind auch so von der Optik schon unterschiedliche Autos. Aber letztendlich ist es dann Dasselbe. Ja gut, in dem Beispiel jetzt nicht, weil X1 eher auf dem E90, also auf dem 3er aufbaut, aber so in der Art. Also
das klang gerade, du hast gerade so schnell geredet, dass es klang, als hättest du dich selber vorgespult, ohne Scheiß. Lustig.
Ja, muss man auch nicht verstehen. Auf jeden Fall ist es ein höher gelegtes Model 3. So.
Okay, krass. Ich fand das optisch irgendwie wie Tag und Nacht, aber ich habe ja auch nicht so viel Ahnung davon, wenn ich ehrlich bin. Ja, also ich werde mir auf jeden Fall ein E-Auto leasen. Ich weiß noch nicht welches. Irgendwie der Kona war halt echt eine geile Kiste. Ist halt nur fürs Auge nicht so geil, finde ich persönlich. Und aber hat sie auch mega gelohnt. Und den kriegt man halt in der Grundausstattung von 99 € im Monat. Also wenn man unbedingt eins fahren will, nur mal so als, gut, ihr habt ja die jetzt zuhören, haben meine E-Autoserie sowieso wahrscheinlich gesehen und war auch ein geiles Ding. Also gibt es, glaube ich, eine Menge gute Sachen.
Diese Subventionierungen sind ja wahrscheinlich auch recht interessant.
Genau,
Du kriegst ja relativ viel jetzt aktuell auch wieder noch mehr. Man liest da immer von 10.000 hier und 5.000 da und da nochmal vom Hersteller. Du kriegst ja so ein Renault Zoe inklusive Batterie mittlerweile für 99 € geleast oder so.
Ja, das sag ich ja. Beim Kunden ist es auch so. 99 € mit allem drum dran.
Wahrscheinlich kriegst du dann nur die Kassenversion, aber 99 € ist ja, da wird man ja schon fast schwach, dann zu sagen, hey, das lohnt sich ja eigentlich. Ne?
Also mich lohnt sich's halt, wie gesagt, weil irgendwie, ich fahre halt jeden Tag 2 Stunden so und mir hat dieses, also ich meine, das klingt immer so bescheuert, wenn ich das sage, aber mit diesem Kona da reinzufahren hat einfach so viel mehr Spaß gemacht, als mit meinem Fünfer zu fahren. Ich weiß gar nicht, warum. Und
Das auch entspannter, mit dem E-Auto zu fahren.
Das Auto ist auch noch schön klein und nicht so sperrig wie mein Fünfer. Und gut, das ist jetzt kein Argument, kannst du ja auch einen kleinen Benziner kaufen. Und dann irgendwie, das war immer so praktisch, du fährst da rein, bei mir ist direkt vorm Büro ein Lader, ein Schnelllader, ein 50er. Ja, das und das heißt, du fährst da morgens hin, du hast deinen Parkplatz, das wirst du nicht so gerne. Aber ich lade dann halt auch in der Zeit so. Und wenn mal kein Parkplatz vor der Tür ist oder so, dann fahre ich einfach weiter auf das Ding, lade das Ding hoch. Hab dann auch noch irgendwie meine geile App, wo ich genau sehen kann, irgendwie habe ich das Auto auch zugemacht, irgendwie wird das aufgeladen. Vom Büro aus gucke ich in meine App, wie es meinem Auto geht. Habe ich auf den Kofferraum zugemacht. Also ich kann wirklich ohne Scheiß E-Auto wirklich da jedem nur E-Auto fahren wirklich nur jedem empfehlen. Und ja, ich versuche gerade irgendwie mit Vereinfacher noch was zu drehen, irgendwie so als Firmenwagen und so weiter. So von daher, mal gucken, ob es jetzt ein Tesla wird, mal sehen.
Und so eine Wallbox würde ich mir, glaube ich, zu Hause irgendwie.
Ja, wir wohnen jetzt zur Miete, das ist das Problem. Da muss ich mit meinem Vermieter sprechen.
Ja, aber da irgendwie, vielleicht kriegt man das ja doch irgendwie.
Ja, ja, ich werde das auch mal
zukunftsorientiert.
Das Geile ist, dass das Bundesland Schleswig-Holstein wie heißen die? Ich habe da einen Link gekriegt, jetzt finde ich das auf die Schnelle nicht. Diese Säulen subventioniert, wenn du die baust bei dir. Oder waren das sogar diese Boxen? Ich weiß nicht mehr. Egal, das werde ich nochmal in Erfahrung bringen.
Ein Kumpel von mir hat eine Fahrschule und der hat da auch Elektroautos, so ein bisschen als Promo. Und der hat sich auch so Wallboxen einfach da dran gemacht an seine Fahrschule und da kann man dann ganz einfach laden. So teuer war das gar nicht.
Also ich glaub, so 700 € kosten die, glaube ich, ne? Ich meine, das ist auch das, was das Bundesland Schleswig-Holstein subventioniert, dann kriegst du da irgendwie einen Zuschuss. Naja. Ja. Gut, Pox, es hat wieder super viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen, wie immer. Zum Glück habe ich dich ja weich geklopft, dass du es das jetzt regelmäßig mit mir machst. Sofern es deine Zeit zulässt, du hast natürlich viele.
Ja, genau. Also wenn es passt, dann gerne, wenn die Themen da sind. Vielleicht können ja auch die Leute mal reinschreiben, wenn es irgendwie so in Richtung Technik geht, was man da ganz gerne mal hören würde.
Ja,
also, was man da reden soll. Ne? Vielleicht ist dieses Kamerading vielleicht so ein bisschen zu speziell.
Glaube ich.
Keine Ahnung. Da muss man halt einfach mal gucken, worauf die Leute auch Bock haben. Man will sich ja jetzt nicht hier zu nörden und nur wir beide haben was davon.
Ja, aber ich bin ja egoistisch genug. Dieses Thema habe ich heute mir so unter den Fingernägeln gebrannt, mit dir darüber zu sprechen. Von daher war ich einfach mal egoistisch. Aber man kann es ja skippen. Wir haben ja jetzt neuerdings, habe ich ja immer irgendwie genau Timestamp drin. Von daher kann man
hast
ja
du doch gemacht.
Ja, ich habe mich jetzt nach Jahren, nachdem wir ein bisschen am Konzept gefeilt haben, habe ich mich dazu breitschlagen lassen. Ja. Ja,
bei YouTube ist das übrigens auch sehr empfehlenswert, ne? Nur als Tipp. Ich weiß nicht, ob du das weißt, dann hast du vielleicht noch eine Kleinigkeit gelernt.
Nee, weiß ich nicht. Erzähl.
Das ist relativ neu bei YouTube, wenn du in die Beschreibung einfach nur 00:00 reinschreibst und dann dahinter einfach Intro beispielsweise und dann 00:30 und danach was anderes reinschreibst, wird das in die YouTube-Timeline kopiert. Das heißt, beim Durchscrubben kannst du bei mir zum Beispiel beim letzten Video, kannst du das mal angucken, da ist das drin. Das ist super cool, finde ich, für Leute, die sich dann Videos angucken. Also das Video aufrufen und dann kannst du da, wenn du mit der Maus drüber gehst, nicht nur so eine durchgehende Linie, sondern wie so...
Ja, das habe ich schon gesehen bei anderen. Ich habe mich schon gewundert, was das ist, alles klar. Ja,
genau, einfach nur in eine Beschreibung reinpacken, dann wird das automatisch generiert. Das haben die, glaube ich, ganz gern, die Leute.
Ah ja, Video ändert, da sehe ich es bei dir. Warte mal, Werbung überspringen, boah, der M-Pox, ne? Nur Werbung. Ah ja, sehr gut. Ja, das habe ich schon bei einigen gesehen. Aber dir, bei so Produkttesten, so macht das halt absolut Sinn, finde ich. Aber bei Vlogs ist es halt so eine Sache, ne?
Kannst du die lustigen Stellen einfach
hier markieren. So 0,48 angepöbelt. So, ja, geil.
Super Lacher bei 3,60 oder so, sehr gut.
Gut, Pox, vielen Dank, dass du heute da warst. Wie gesagt, wir gucken mal, wie das ankommt. Irgendwie, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht, gut, ey, für einen Podcast, den man nur alle 4 bis 5 Wochen oder so macht, ist vielleicht blöd, das auszukoppeln, aber ich hätte halt mega Bock, da vielleicht irgendwas das aus meinem Podcast rauszunehmen, dass wir da irgendwie zusammen was Eigenes machen oder sowas. Können wir alles mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt und mal schauen. Danke für heute auf jeden Fall. Irgendwie, ich wünsche dir viel Spaß mit deiner A7S3. Die kommt im September, glaube ich, ne? Zu dir nach Hause?
Mitte September haben die Liefertermin, ja.
Ja, also ich drücke dir die Daumen, dass das alles so ist, wie du das vorstellst. Und ja, ansonsten wünsche ich dir eine geile Restwoche. Arbeite nicht so viel, immer besser. Und bis zum nächsten Mal.
Jo, sag ich auch. Danke, bis dann.
Ciao. Tschüss.